The sun is shining, the weather is good. Es wird Sommer, die kurzen Hosen fliegen durch den Garten, Menschen gehen raus und laufen, weil sie blöd sind. Es ist fantastisches Wetter. Ich finde, Chiara hat eben geäußert, sie hat Sorge, dass wenn der Frühling so schön ist, dass der Sommer dann regnet. Und dachte ich, was ist das für eine Einstellung? Das macht ja gar keinen Sinn. Warum sollte man jetzt sich Sorgen machen, dass der Sommer nicht schön wird, wenn der Frühling schön ist, sondern man kann ja einfach auf beides Schönes hoffen. Oder?
Ja, wie der Dude gesagt hat, den viele lesen, jetzt.
Das habe ich nicht verstanden, jetzt. Aber jetzt.
Das ist so ein Buch, das heißt Jetzt, glaube ich. Und von so einem Typen, dessen Namen ich mir nicht merken kann, den aber viele lesen, weil das so eine Mischung ist aus Philosophie, praktischer Philosophie, wahrscheinlich eher Lebenseinstellung, Perspektive auf Dinge.
Ist das hier lesen? Harari? Nee, ne?
Nee, boah, der ist echt schlimm. Jemand anderes. Okay. Ein Deutscher, ein bekannter Deutscher. Tolle. Eckhart Tolle oder so. Heißt er so?
Nie gehört. Kann sein. Nee?
Als Bro, du bist Pädagoge. Du wusstest
es. Sorry. Ich kenne das Wort jetzt.
Nee, kennst du echt nicht Eckhart Tolle?
Nee, wirklich nicht. Ich kenne nur seinen Onkel, Tolkien.
Ist ähnlich fantasievoll, aber anders. Was hat er? Der hat relativ viele Bücher, glaube ich, geschrieben. Und gilt so als so ein bisschen so spirituell, aber trotzdem praktisch spirituell, glaube ich. So. Meditation, also, sowas. Okay.
Wundert mich jetzt nicht, dass ich noch nicht so viele Berührungspunkte mit ihm hatte, aber
was?
Also ich habe hier meinen Altar natürlich, in dem ich immer Dinge tue.
Du musst mal, wenn du beim Yoga bist, nichts machen. So gucken, was so aus den Taschen so das Yoga-Täschchen so rausragt. Safe ist da ein tolles Buch dabei. 100%. 2. 3.
Da muss ich dran denken, weil wir waren gestern in der Stadt. Gestern war das erste, also seit langem mal wieder so ein bisschen durch Köln gebummelt. Nachdem wir klettern waren, da in der coolen Halle in der Schildergasse, das Element Boulder, die ist echt ganz, ganz cool.
Mhm.
Und dann sind wir ein bisschen durch Köln gesteppt. Und Chiara war so, als wir bei, wie heißt das? Nicht Urban Sports, Urban Outfitters waren.
Mm-hmm.
War sie so, komm, wir gucken mal, was die jungen, coolen Leute jetzt so für Klamotten tragen. Dann sind wir da so ein bisschen durchgegangen. Und da steht ja auch immer alles voller solcher Bücher dann zwischendurch. Das sind ja dann immer keine reinen Klamottenleser, sondern so Lifestyle-Leben, wenn du so willst. Und da war auch, also es war alles voll, deswegen muss ich jetzt gerade dran denken, alles voll mit, finde deinen Weg zu dir jetzt. Also ja, nicht jetzt vielleicht, aber ne, so in allen Variationen. Und danach waren wir noch bei Kauf dich glücklich. Das ist auch so ein Laden, der so eher so klar. Zielgruppe, keine Ahnung, Chiara hat. So 30-jährige Frauen ist die Zielgruppe, würde ich sagen. Und älter. Und da steht auch so ganz viel Woman Energy in the mood today, blibla blub. Und deswegen dachte ich gerade, wie witzig, wenn das jetzt der Zufall wäre, dass du mir heute das erste Mal von Eckhart Tolle erzählst und genau diese Bücher passen. Also hundertprozentig, wenn du das so erzählst, steht wahrscheinlich auch eines dieser Bücher da rum. Vielleicht stand das sogar da.
Vermutlich.
Deswegen, das fand ich ganz witzig.
Ja, der Disconnect ist groß. Also, wir sind so weit weg von uns selbst, wie wir, glaube ich, noch nie in der Menschheitsgeschichte waren.
Amen. War das jetzt spirituell?
Ja, klar. Ich bin voll spirituell.
Aber wer von wem? Hilf mir. Wer ist von wem?
Also, jeder für sich von sich selbst.
Was bedeutet das?
Wir wissen nicht mehr, wer wir sind. Kollektiv, individuell kollektiv.
Ja, weil kollektiv kann ich das irgendwie vielleicht nachvollziehen, aber
individuell. Aber nein, also das Individuum struggelt mit sich selbst und das in so einer großen Skalierung, dass das Kollektiv dann auch, also das Kollektiv auch struggelt. Also meine These für jetzt wäre Radikalisierung bei Menschen findet statt, weil die Sehnsucht nach Zugehörigkeit so groß ist, ausgelöst durch die fehlende Zugehörigkeit zu sich selbst.
Das ist sehr passend zu einer Pädagogie.
Ich bin voll der Pädagoge, yo.
Wilhelm Heidmeier, der hat Desintegrations-Aggressionshypothese so ein bisschen aufgestellt, der quasi sagt, so Gewalt entsteht dadurch, durch Desintegrationspotenziale. Also quasi, du bist zum Beispiel, also du bist verunsichert, weil dir der Halt fehlt von Sportvereinen, von Kirchengemeinden, Religion, whatever. Also Dinge, die Menschen früher sozusagen Halt gegeben haben, die sind mittlerweile immer weniger wichtig und weniger wert und werden vielleicht auch weniger angeboten oder was auch immer. Dadurch sind Menschen verunsichert quasi, haben nicht mehr so einen Halt. Ihnen fällt die Integration sozusagen schwieriger. Also es ist dann quasi, ich hab keinen festen Freundeskreis unbedingt sozusagen, oder ich habe dann vielleicht einen Freund, aber mehr dann eben auch nicht. Ich bin nicht in verschiedenen Freundeskreisen, habe quasi keine Meinungspluralität mehr so richtig. Und wenn dann irgendwas passiert, zum Beispiel ich verliere meinen Job, ich lese die Nachrichten die ganze Zeit, morgen wird die Erde untergehen, oder mein Nachbar, weiß ich nicht, fährt meine Katze tot, whatever. Irgendwas passiert, ist dann der Auslöser dafür, dass solche Menschen, die eben diese Desintegration erlebt haben, im Zweifel aggressiv werden und also Gewalt äußern. Und das kann halt in der Form sein von Autoaggression, also ich übe Gewalt gegen mich selber aus, indem ich mich selber weiter abkapsel oder was weiß ich nicht, oder gehe in den Alkohol, was so eine evadierende Aggression wäre quasi, oder Gewalt wäre, so ich weiche dem Problem aus, oder halt ich gehe auf die Straße und verprügel den Nächsten und möchte zeigen, hier, seht ihr, die sind nämlich schuld daran und so weiter. Und das finde ich irgendwie eine ganz nette allgemeine Theorie, weil ich finde sie so greifbar. Ich finde, das ist so logisch, so, wenn du halt keinen Halt hast, so, und dann passiert was, dass du dann sagst, ah, die sind schuld und ich gehe jetzt dahin und zünde das Flüchtlingsheim an oder keine Ahnung was, ist natürlich nicht nachvollziehbar, sondern es ist irgendwie eine Erklärung zumindest, und das finde ich bietet dann pädagogisch immer schön den Ansatz von, diesen Leuten musst du halt den Halt geben, so, was ist die Lösung dagegen, nicht alle wegzusperren oder keine Ahnung was zu machen, sondern präventiv zu arbeiten und zu gucken, wie kriegen die Leute wieder mehr Halt, mehr Vertrauen in sich, mehr Vertrauen in ihre Fähigkeiten, mehr Vertrauen in ihr Umfeld, bla 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 bla, das ist so diesen Kreis, das passt, finde ich, ganz gut dazu, nur da geht's, weil du hast jetzt noch gesagt, dass es mehr auch so dieses von sich selber, aus sich selber heraus quasi geht. Das ist ja ein sehr sozialisationstheoretischer Ansatz, so nach dem Motto, die Gesellschaft ist so ein bisschen verantwortlich dafür eigentlich, dass das Individuum dann durchdreht, und du hast das Individuum gerade noch so ein bisschen mehr auch reingebracht. Das ist ja jetzt auch nicht raus bei der Theorie, aber.
Ja, ich finde halt diesen Grundgedanken, dass die Gesellschaft für ein Individuum immer verantwortlich ist, den teile ich halt nicht, wie soll ich sagen, in reine Form. Also klar, ist es, du existierst immer in einem Kontext, der Kontext prägt dich, so klar. Ja. Aber ich glaube, ich bin Freund davon zu sagen, das Individuum hat quasi die Kontrolle darüber auch. Ne? Und das ist es deswegen. Und ich glaube halt, der Fokus in meiner Gedankenwelt aufs Individuum kommt auch daher, dass ich so ziehen sehe. Also die Leute gehen in so ein Urban Outfitters Laden und ziehen sich quasi den Content und suchen sich nach dem Eckart, also suchen sich das Eckart Tolle Buch, lesen das, konsumieren das, weil sie merken irgendwie, das funktioniert nicht so, dann fangen sie mit sich selbst an und versuchen dann irgendwie, weiß ich nicht, wieder vielleicht diese Integration mit sich, mit dem eigenen, mit dem Ego hinzubekommen, dass das wieder in Synchronisation stattfindet und nicht so von wegen, ich lebe halt, aber ich lebe halt nicht das, was ich eigentlich leben möchte, oder bin nicht die Person, die ich sein möchte, ich weiß auch gar nicht, was ich sein möchte, und da fängt es halt schon an, und dann hast du diese Kaskade, die sich da durchzieht bis, keine Ahnung, ich suche mir dann irgendwo halt, und dann suche ich mir halt in irgendwelchen, weiß ich nicht, Gruppen, die, weiß ich nicht, vielleicht gar nicht die das sind, was Geld ich eigentlich... die dir entweder Geld versprechen oder dir, weiß ich nicht, eine bessere Zukunft versprechen oder irgendwas versprechen oder halt einfach dir das Gefühl geben, du bist wieder Teil von etwas und das lenkt dich mindestens mal davon ab, dass du mit dir selber nicht mehr klarkommen musst, weil du das einfach ausblendest für einen Moment. Ja.
Ja, würde ich dir total zustimmen. Ich glaube, da ist so immer diese Frage nach dem Henne und Ei so ein bisschen. Ich glaube, da unterscheiden wir uns so ein bisschen vielleicht, oder weiß ich gar nicht, ob wir uns unterscheiden. Aber dass ich dann immer sagen würde, ich glaube, der Prozentsatz von Menschen, die nicht alleine sozusagen jetzt zu Hause sitzen, relativ abgeschottet jetzt, sage ich mal, von Social Media und keine Ahnung was, und dann sagen, ich bin irgendwie unzufrieden mit mir und irgendwie geht da mehr und keine Ahnung was. Ich habe immer das Gefühl, dass dieser Samen irgendwie gepflanzt wird durch Influencer, die dir sagen, das Leben ist so geil, oder also werd doch so und du Neid kriegst, oder die halt sagen, hey, habt ihr schon gehört, Merz hat jetzt das gesagt, die Welt geht morgen unter, weil, und dann fangen diese Gedanken quasi an. Habe ich immer das Gefühl, ich glaube, dieser Anstoß kommt selten aus den Leuten aus sich heraus, was ja auf der einen Seite auch vielleicht ganz schön und heilsam ist, nach dem Motto, eigentlich sind die Menschen vielleicht sogar ganz zufrieden und eigentlich happy mit sich, aber durch das nicht das direkte Umfeld unbedingt, sondern eher durch dieses digitale Umfeld, ob es jetzt Nachrichten per se sind, ohne jetzt positiv, negativ zu werten, oder halt so Social Media, das in meinen Augen sät das so ein bisschen den das überhaupt das Interesse, ich kaufe mir ein Edward Eric tolle Eckhart tolle Buch, das die Leute sonst niemals vielleicht machen würden, wo sie dann sagen, ja, hey, keine Ahnung, ich gehe mal spazieren und fertig ist die Nummer. Aber dadurch, dass mir jemand sagt, hey, mir hat total geholfen und wenn du da nicht weiter weißt, dann liest doch Eckhart Tolle, keine Ahnung, Eckhart Tolle, oder geh doch mal meditieren, mach doch das, melde dich da an und keine Ahnung was. Ich habe das Gefühl, dadurch, dass mir das gesagt wird, dass es schlecht ist und dass die Lösungen sind, die man dafür haben kann, sehen wir halt diesen höheren Absatz für die Sachen. Aber man kann es genau andersrum auch betrachten, dass der Absatz höher ist, weil die Leute den Need dafür sehen. Und das ist halt irgendwie die Frage.
Ich glaube, was halt passiert ist, ich glaube, das Problem entsteht nicht aus einem Vektor heraus. Also es entsteht nicht, weil du irgendwas gesehen hast auf Social Media, was dich jetzt auf einmal dein ganzes Weltbild komplett auf links dreht und du hast irgendwie ein Problem. Ich glaube, das ist die Summe deines ganzen Lebens quasi an Erfahrungen, die du sammelst und an Eindrücken und halt aber auch die, das haben wir ja schon mal thematisiert, diese vermeintlich unendlichen Optionen, die dir geboten werden, aber auch der Druck von dir selber und von außen quasi, naja, du hast gute Karten in die Hand bekommen, mach was damit. Und ich glaube, das findet quasi schon mit der Geburt statt. Du existierst und schon geht's halt los und du gehst diesen Lebensweg und dieser Weg ist halt nicht mehr so
linear.
Also du hast es nicht mehr so, hier sind absolut fünf Pfade,
wer willst du so sein, sondern
Faller wird. So. Oder auch im Rollenverständnis, was wir heute haben, es ist halt komplett, von einem binären System links, rechts oder weiß nicht, männlich, weiblich, hoch, runter, egal wie du es denn willst, zu, naja, du kannst halt deine Rolle definieren, wie du möchtest. Und ich rede gar nicht von der Geschlechterrolle, sondern einfach von der Rolle, die du halt einfach in einem Kontext. In der
Gesellschaft so.
Genau. Ist komplett auf dem Spektrum jetzt. Und das gilt für so viele Bereiche. Du kannst, Berufsweg kannst du in tausend Richtungen gehen. Du kannst dich selbstständig machen und Influencer werden. Du kannst einen normalen Ausbildungsberuf ergreifen. Du kannst studieren gehen. Und dann hast du Subgruppen, die unendlich groß sind. Du hast das gleiche Problem hast du mit Religion quasi. Du kannst keine Religion haben. Du kannst zwei Religionen haben. Du kannst fünf Religionen haben. Du kannst irgendwie ein bisschen was von allem haben. So, nichts ist mehr so klar, wie es mal war. Und was halt super viele Vorteile mit sich bringt. Und ich glaube, das ist so der, wo das ganze, wie soll ich sagen, die ganze Entscheidungs, Macht quasi auf dich ausgelagert, wird so nach dem Motto, entscheide, wer du sein willst in all diesen Bereichen. Und wenn du dich nicht entscheidest, bist du irgendwie unentschieden, was auch irgendwie unbefriedigend ist. Und dann bekommst du jetzt auch wieder als Lösung unendlich viele Dinge angeboten. komm in die Sonntagsmesse, lies das Buch von Eckhart Tolle, meditiere 15 Stunden und da clashen quasi aus meiner Sicht halt das Angebot und Nachfrage so aufeinander. Und das Problem ist halt, was ist überhaupt das, was ich brauche? Also was ist überhaupt mein Problem? Habe ich überhaupt eins? Ich glaube, das ist so die Beta-Frage.
Ja, hundertprozentig. Ja.
Und diese Frage hat man sich vielleicht gar nicht gestellt, weil man, also warum auch? Wenn ich wusste, so das ist mein Lebensweg, so mit ein paar, bisschen Abweichung. Easy. Ja. Da muss ich über sowas gar nicht nachdenken. Jetzt schon. Was zur Hölle?
Ja, absolut. Ich krieg das mal mit, weil die Buddies gerade, also stimme ich dir hundertprozentig zu, dass die kriegen gerade alle Kinder und da muss ich jetzt, also die erzählen da gar nicht so mega viel von, aber zwischendurch taucht das dann so auf, habe ich dir, glaube ich, auch schon mal erzählt, dass da jetzt diese Mami-Fluencer natürlich ein großes Ding sind, aber auch so, dass er jetzt so propagiert wird, so das Alphabet des Babys, dass die Kinder ja schon von Anfang an eine eigene Sprache sprechen und du deren Alphabet lernen musst und so, wo dann so Sachen, also ne, wo dann unsere Mütter wahrscheinlich sagen würden, ja, das hatten wir früher auch nicht und irgendwie hat das einigermaßen funktioniert, ne, aber dann dieses Angebot sozusagen, weil halt eben, also ne, weil verunsicherte Mütter da sind, die halt sagen, hey, jetzt habe ich gehört, das ist ungesund vielleicht, ich will das Beste für mein Kind, also guck da mal, bin ich überhaupt eine gute Mutter, ich zweifle an mir selbst, dann hol ich mir doch da den Rat und so, und ich glaube, in jeder Nische findest du genau das, was du gerade beschrieben hast, von übertriebener Auswahlmöglichkeit und übertriebenes Lösungsangebot quasi. Und eigentlich bräuchte es jemanden, also es wäre eigentlich so eine neue Berufsgruppe, so wie es früher Steuerberater gab, weil es also gibt immer noch, weil es Steuer so undurchsichtig ist, brauchst du jetzt eigentlich so, naja gut, oh nee, ich will es gar nicht aussprechen, dann brauchst du eigentlich so Lebensberater und dann hast du genau diese Life-Coaches, die eben sagen, komm, ich nehme dein Leben in den Griff, du musst mir nur 8 Millionen Euro geben und die riech an dieser Kerze. Und dann findest du zu dir selbst, aber du findest dann nicht durch zu dir selbst.
Ja, ich frage mich halt auch, in dem Kontext ist es überhaupt die richtige Frage? Also, Es ist, also, ich finde, das hatte ich bei dem Thema Glück. So, da bin ich glücklich. Und ich glaube, das ist, und irgendwann kam ich an einen Punkt, wo ich für mich gedacht habe, naja, okay, warte mal ganz kurz. Was heißt das überhaupt? Was heißt überhaupt glücklich sein und so weiter? Und ist das überhaupt Ziel des Ganzen? Oder ist die Frage überhaupt richtig? Wie kann ich glücklich sein oder was auch immer? Und irgendwann mal merkst du dann, so nach 15 Büchern von Eckhart Tolle und 17 Millionen
Meditationen. Und Eckhart von Hirschhausen, der auch ein Buch über Glück geschrieben hat.
Die beiden Eckhart. Leute, die Eckhart heißen, sind wir ein bisschen sass, aber egal. Und dann merkst du irgendwann, okay, das ist gar nicht die richtige Frage. Oder das ist gar nicht die richtige Betrachtungsweise. Und dann ist das Thema plötzlich verpufft. Und ich glaube, das ist oft eher die spannendere Frage ist, bin ich überhaupt auf dem richtigen, also verrenne ich mich gerade in irgendein Rabbit Hole, was zu nichts führt oder was mich in so eine Endlosschleife der, weiß ich nicht was, der Gedankenwelt treibt. Und ich glaube, oft ist es genau das. Ich glaube, bei der Frage nach sich selbst ist das Motto, weiß ich, wer ich bin. Und die Frage ist, ist das überhaupt wichtig? Und oft ist, glaube ich, die Antwort, nein, eigentlich nicht, sondern was tust du als nächstes? Ne? Also kannst du auf eine ganz praktische Ebene ziehen. Und diese Reflexion aus dieser Metabubble rausholen und dann auf einmal merkst du, wie dieses ganze Angebot plötzlich so irrelevant erscheint. So, warum soll ich diese 20.000 Bücher lesen, wenn es nicht überhaupt nicht wichtig ist? Und das ist so mein Hack geworden, wenn es um so grobe Themen geht, wo man sich halt, wie gesagt, verrennen kann, ist die Frage, ist das überhaupt noch wichtig, eine starre, permanente Identität sich selbst zu geben?
Ja, ich glaube, da würde auch jede Identitätstheorie würde da total zustimmen und sagen, dass Identität eh irgendwas Fluides ist und nie abgeschlossen und so weiter und so fort. Und ich glaube, jeder versucht, das sozusagen abzuschließen, macht dich einfach dann im Zweifel unglücklich. Weil wenn dir jemand sagt, so hey, so findest du zu dir selbst, dann, also allein diese Suche macht dich wahrscheinlich so verrückt, weil du dann denkst, hä, wie, ich kann mich überhaupt selbst verlieren und so. Und natürlich kannst du dich nicht verlieren. Was für ein Quatsch, du verlierst dich ja nicht, du weißt ja, wer du bist. Und so, und ich glaube, um deinen Ansatz zu nehmen, ich glaube, dass es dann vielmehr nicht darum geht, was ist Glück oder was macht mich glücklich oder keine Ahnung was, sondern eher zu gucken, diese Situation hat mir nicht gepasst und da habe ich mich irgendwie nicht so verhalten, wie ich es gerne hätte, was ja manchmal Leute verstehen als, ich wusste gar nicht mehr, wer ich bin, sozusagen, dann eher zu gucken, aber wie habe ich mich denn da verhalten, was möchte ich denn daran ändern und an dieser konkreten Situation zu arbeiten und dann nicht zu sagen, ja, ich bin einfach ein schlechter Mensch, ich muss ein besserer Mensch werden, ja, ist Bullshit, sondern ich habe mich da schlecht verhalten in dem Streit, ich sollte vielleicht lernen, mich zu entschuldigen, gut, nächstes Mal entschuldige ich mich danach, fertig. Keine große Identitätskrise, keine Ahnung was, sondern konkret eine Situation überlegt und so Schritt für Schritt das sich zusammenzubauen, weil sonst passiert ja genau das, was ich gerade am Anfang meinte mit dieser Heidmeier-Theorie auch. Du hast sonst, wo die Gesellschaft eh schon so pluralistisch ist und also, ich weiß, ob es noch so ein megalistisch, ob man das nennen kann, ob das ein Wort ist, aber so, dass du so viel Auswahl hast quasi, dann suchst du dir selber für dich auch noch Fragen, die unendlich viele Antworten quasi geben und so weiter. Das ist ja. Also ja, dann wundert es mich nicht, was du am Anfang, dein Anfangsstatement, wir sind so weit weg von uns wie noch nie vielleicht, weil wir einfach so viele Fragen uns stellen, die uns so weit weg führen wie noch nie, wo manchen vorher sich diese Fragen vielleicht gar nicht gestellt haben. Und diese Fragen machen uns heute nicht glücklicher, in Anführungszeichen, machen uns nicht zufriedener, wie auch immer, als es vielleicht dann früher war.
Ja, uns ist halt auch so die Kritik an so Sachen, das ist natürlich auch ein riesen Marktpotenzial da. Also der Markt für Selbsthilfe oder der, ne, und in allen Varianten.
Coaching,
also
Beratung.
Du kannst aber auch alles Mögliche da reinpacken. Das ist ja enorm, also du kannst ja auch weitergehen und sagen, was gehört alles dazu, ne? Bücherangebot, Podcasts, Kerzen, aus allen möglichen Perspektiven. Selbst, du kannst auch sagen, selbst so Nahrungsergänzungsmittel und allen möglichen Kram oder Therapie als Instrument für was auch immer. Der ist auch gigantisch groß und natürlich auch super interessant und lukrativ in dem Sinne. Das heißt, das ist auch immer die Frage, so welche Incentives kommen da zusammen? Also wer profitiert von was in dem Konstrukt? Und wie soll ich sagen, sobald du dich selber findest, ist das natürlich blöd.
Ja, klar.
Also, angenommen, ich sag dir, ich helfe dir, dich selbst zu finden. Aber sobald du dich gefunden hast, habe ich keine Aufgabe mehr als
Gegner. Außer du bist im guten alten Pyramidensystem und dann hilfst du nämlich anderen, sich selbst zu finden. Und dann kriegt der dir geholfen hat, immer noch ein bisschen was ab.
So, und deswegen sollte man sich dann auch stelle ich mir dann immer die Frage, jetzt kommt jemand und sagt, hey, ne, lies dieses Buch, mach dies und jenes und so weiter und danach bist du happy und danach ist alles gelöst. Also die Frage, okay, was ist die Motivation der anderen Seite. Und geht es wirklich darum, quasi das abschließend zu lösen, wenn es überhaupt ein Problem ist? Oder geht es darum, quasi mich in so einem Loop zu halten, wo ich dauerhaft, also nach dem Motto, wenn ich eine Meditations-App habe, dann ist will diese Meditations-App, dass ich jeden Tag meditiere für den Rest meines Lebens. So. Mhm. Ist das der Sinn und Zweck von Meditation? Fragezeichen. Mhm. Wahrscheinlich schon, vielleicht aber auch nicht.
Ja, ich glaube, bei dem allen, was wir jetzt gerade so kritisieren, ich glaube, es gibt immer einen Prozentsatz von Menschen, denen das hilft und denen das geholfen hat und für die es genau gepasst hat und so weiter und so fort und die dann auch im Zweifel dann im gesunden Umgang sozusagen nach dem einen Abo ihre Meditations-App quasi beenden, checken, ich habe jetzt meditieren gelernt, jetzt brauche ich das nicht mehr, happy life, also in diesem Kontext, also ich habe das irgendwie verstanden, durchgespielt, fertig. Aber ich glaube, der Prozentsatz von Menschen, die sagen, ich habe die jetzt gar nicht benutzt, dieses Abo, schlechtes Gewissen, ich muss das mal verlängern, ich muss das jetzt wirklich mal machen, weil mir wurde ja immer gesagt, meditieren hilft mir und dass dann eher der Loop dafür sorgt, dass man sich noch schlechter fühlt, noch mehr Geld dafür ausgibt, dann vielleicht die andere Meditations-App noch dazu macht, weil man denkt, das ist nicht die richtige App für einen, probiere ich mal die andere, dann laufen zwei Abos nebeneinander und ist, glaube ich, höher, diese Gefahr. Ja. Wir waren alle an dem Punkt, was soll ich sagen?
Ja, zum gewissen Teil, ja. Aber das Coole ist,
in bestimmten Bereichen.
Ich würde sagen, hoher Prozentsatz, vielleicht 80% der Dinge, die du brauchst, um im Leben quasi klarzukommen, sind gratis.
So. Ja, würde ich auch sagen.
Du kannst gratis einfach in die Sonne gehen und drum laufen, du kannst gratis dich bewegen, du kannst gratis in einem Raum sitzen, der komplett abgedunkelt ist und einfach mit dir selbst sein, da brauchst du niemandem Geld zu zahlen, du kannst gratis quasi einfach nachdenken oder Texte, also okay, du brauchst einen Stift und ein Blatt Papier, aber das ist faktisch gratis, du kannst irgendwie Sachen aufschreiben, du kannst
mit Freunden sprechen, gratis.
Genau, Freunde haben, Freunde finden, gratis, dafür brauchst du keine friendfinder.com. /pricing/subscribe/cats
VIP-Member/
ja. Also,
ja. Ja, genau. Und ich finde, es ist so ein bisschen, weil ich merke, dass sich das bei mir dann im Hinterkopf angeht, das ist ein bisschen wie früher in Philo, als es dann immer hieß so, ja, es gibt halt immer Ausnahmen so. Ne? Ich glaube, man kann solche Systeme immer kritisieren und dann gibt es irgendwo hinter irgendeiner Ecke kommt jemand davon und sagt, aber mir hat diese Freunde-Finder-App voll geholfen, weil ich bin umgezogen aus China hier rüber, kannte niemanden, keine Ahnung, ich kann nicht reden und meine Ohren sind auf der Reise leider taub geworden. So, okay, es gibt natürlich gibt es deswegen diese 80%, finde ich irgendwie eine schöne Zahl, weil es gibt eben Menschen, die denen helfen bestimmte Dinge total. Und manche, und dem Großteil der Gesellschaft, glaube ich, da wird dieser Need durch das Angebot erst erzeugt, im Zweifel.
Ich finde, was mir extrem auf den Keks geht, ist dieser Anspruch, den manche Menschen haben, in Gesprächen quasi Sachen zu bewerten mit dem Kriterium, es hilft in allen Randfällen. Mhm, eine Sache, egal was es ist. So, hey, ich glaube, Bananen sind gesund. Ja, aber es gibt Leute, die sind allergisch dagegen. Okay. Ja. Heißt das Bananen? Also, vielleicht viele Dinge sind gratis. Ja, aber. Okay, wir finden immer einen Fall. Es gibt immer den Ausnahmefall. So, das ist so die Natur der Sache. Egal welche Verteilung von, egal was du nimmst, es gibt immer die Ränder, die so ganz crazy sind. So. Und, und es geht ja auch gar nicht darum, eine Sache quasi als per se gut oder schlecht und damit abschließend zu kategorisieren und in die Tonne zu werfen. Es geht eher darum, den Gedanken zu pflanzen, jetzt auf dieses Gespräch bezogen. Ja. Sagen, ja, es gibt dieses Angebot, aber vielleicht ist es wichtig, im Hinterkopf zu haben, dass das Ende der Reise ist, dass du dieses Angebot einfach verpuffen lassen kannst. Nicht mehr brauchst. Hey, ich widme mich jetzt anderen Dingen außer meiner selbst. So. Ich glaube, das habe ich letztens gehört, fand ich ganz interessant. Das ist eine sehr, ich würde sagen, Leute, die jetzt quasi, heutzutage würde man sagen, so controversial take, Doppelpunkt, dann schreibt man das, was man eigentlich meint. so nach dem Motto, moderne Therapie ist quasi Scam, was natürlich viel zu einfach eine Aussage ist. Aber der Punkt eigentlich dahinter war nämlich, je mehr du dich mit sich selbst beschäftigst, desto mehr kommst du in so eine Spirale, die in manchen Fällen, nicht in allen, auch eher negativ sein kann. Das Ziel ist es, aus dieser Ich-Selbst-Perspektive irgendwann rauszukommen und sagen, hey, ich muss mich gar nicht mehr mit mir selber beschäftigen, sondern ich kann mich jetzt mit meinem Umfeld beschäftigen. Ich kann für andere da sein, ich kann Dinge erschaffen und so weiter und so fort. Und das ist, glaube ich, auch immer wichtig zu wissen, so nach dem Motto, hey, eigentlich ist mein Ziel quasi nicht der ständige Blick in den Spiegel, sondern der Blick in die Welt und nicht nur in den Spiegel. Und ich glaube, auch da, ist Therapie ein Scam? Nein, ist es nicht. Vielen Menschen hilft das, bla bla bla. Aber das sind einfach diese Momente, wo ich sage, ja, Bro, das nimm nicht Wort für Wort, sondern lass uns mal über das Konzept reden. Und
deswegen vielleicht ist ja in dem Satz sogar extra Modern Therapy irgendwie drin, weil damit vielleicht gemeint ist, dass eben so moderne Therapieansätze im Sinne von, hier, mach mein 10-Punkte-Programm und dann geht's hier besser. Vielleicht ist das ja sogar mehr gemeint als jetzt der klassische Arzt sozusagen, wo man sagt, na okay, wenn du jetzt halt irgendwie eine mentale, seelische Verletzung sozusagen hast, natürlich gehst du zur Therapie und die wird eh nur im Zweifel für 5 Stunden bezahlt und danach zahlst die Versicherung eh nicht mehr, also viel Spaß danach in deinem Leben. Also ich finde, das System ist ja schon das Anti-Schneeball-System eigentlich so ein bisschen, dass du halt dann sagst, naja, wir haben jetzt hier 10 Sitzungen, danach muss das Problem eigentlich gelöst sein im besten Fall. Also die haben irgendwie so einen Anreiz. Und deswegen, ich glaube, also vielleicht ist es auch anders bei dem Take, aber ich könnte mir vorstellen, dass es jetzt nicht auf diese klassischen studierten Therapeuten-Beziehung sozusagen irgendwie anspielt. Bestimmt auch ein bisschen, bestimmt. Aber da würde ich irgendwie noch so ein bisschen meine Hand für irgendwie versuchen, in irgendwelche Feuer zu legen. Aber ich würde total mitgehen mit dem Punkt, so eine Self-Carifizierung kann halt eben auch, bringt Gefahren mit sich. So, das ist ja, also wie du, um wieder zurückzukommen von dem, was du vor 10 Minuten gesagt hast, das ist halt ein Businessmodell. So, wenn ich den Leuten die ganze Zeit sage, sie müssen Self-Care betreiben, irgendwann denkst du dir halt, naja, ich betreibe eigentlich gar keine Self-Care. Was mache ich denn jetzt mal, um mich zu self-caren? Ah, jetzt mache ich mal das. Ah, ich bezahle jetzt Massage. Ich mache jetzt das. Und wie konnte ich jemals ohne Urlaub glücklich sein? Und so, du erzeugst halt diese ganzen Needs irgendwie. Und dadurch machst du die Leute unglücklich, weil sie halt denken, das muss man ja brauchen, haben, um irgendwie glücklich zu sein. Bla, bla, bla. Und das ist, finde ich, eine große Gefahr irgendwie. Das war jetzt letztens auch mal, glaube ich, in Social Media so ein bisschen mehr Thema, dieses Me-Time, so, ne? Das haben wir früher auch immer gesagt. Und ich hatte das immer was, also für mich ist es immer noch was total positiv besetztes für mich, dass ich mir halt denke, geil, ich mag das irgendwie für mich zu sein auch mal und mag das einfach mal keinen Kontakt zu haben, gerade nach der Schule, wenn man eh so viel sozial unterwegs ist. So, dann habe ich so meine Me-Time. So, und dann gibt's jetzt aber wohl scheinbar auch so eine Bewegung von Menschen, die irgendwie das mit der Me-Time, glaube ich, ein bisschen übertreiben. Die dann quasi so sagen, so, nee, dieser Termin liegt genau in meiner Me-Time, da kann ich sie machen, das ist quasi wie so eine Arbeitszeit für sie ist. So, dann arbeiten sie an sich selbst, das ist meine Me-Time, die ist in meinem Kalender und da gehört das dazu. Dann muss ich, keine Ahnung, dann reibe ich mich mit meinem Lieblingsöl ein, damit ich rieche und keine Ahnung. Und schon hast du wieder, gibst Geld aus für, ich eigentlich der Grundsatz ist, ja, ich kann halt auch mal für mich alleine sein und das tut mir auch mal ganz gut. So, und dann lenkst du dich wieder ab und machst deine Dinge und am Ende bist du nicht mehr bei dir selbst als danach.
Ja, ich glaube, was vielen Menschen super gut tun würde, ist einfach mal der Moment oder Momente zu sammeln, ganz viele davon in verschiedenen Ausprägungen, in denen sie selbst für andere Leute etwas tun, wofür andere Leute Dankbarkeit dann zeigen im Gegenzug. Und je mehr du von diesen Momenten hast, desto mehr wirst du, glaube ich, merken, dass es 2 Arten der Me-Time gibt. Einmal die, hey, ich müsste kurz einfach mal verschnaufen, so, weil ich so viel Gutes getan habe, links und rechts, weil, ne, so, ich muss einfach mal kurz für mich sein. Und es gibt diese Me-Time, die eigentlich ist, ich mache was für andere. Und dann später in der Zukunft, also ich kreiere jetzt was, weiß ich nicht, ich schreibe jemanden einen netten Brief oder ich schreibe eine super süße Nachricht per WhatsApp oder ich bastel irgendwas oder ich
räume die Wohnung auf, damit der andere nicht noch was machen muss oder so, ne?
Irgendwie so. Was machst du mit dir selber, aber für andere? Ja. Und ich glaube, je mehr Momente man hat, wo man merkt, oh, ich kann Dinge machen für andere und das ist irgendwie cool und das erschafft Momente der Freude auf allen Seiten. Plan Date, koch was für niemand anderes, sei ein netter Bro und melde dich auch mal von selbst, keine Ahnung. Und dann merkst du, oh, fuck, das tut ja voll gut, es gibt mir irgendwas, das füllt mich ja von innen. So, das ist dieses Moment der Erfüllung, kriegst du halt nicht, indem du halt so, weiß nicht, meditationsartig deine Creme so ins Gesicht schmierst, jeden Tag um 7, von 7 bis 8, und dann schreibst du dann, weiß nicht, gebetsmühlenartig, dann wofür bin ich dankbar auf und so weiter. Das ist so, ich glaube, das ist dieser Trott, der suggeriert wird, so nach dem Motto, dann erfüllt dich das. Nein, das erfüllt null. Das ist, als würdest du so heiße Luft in dich reinpumpen. Es sieht nach außen hin so aus, aber es macht nichts mit dir. Und ich glaube, je mehr Momente du erlebst, in denen du für andere Leute was Cooles tust und die sind dann dankbar, desto mehr merkst du, wie das halt deine Batterien auflädt. Und ich glaube, mehr davon hilft am ehesten für alle. Ich würde sagen, das hilft, das ist universell wahr für jeden Menschen. Mach was Cooles für den anderen Menschen und du wirst glücklicher.
Ja, also genau. Das wäre dann das Gegenteil zu so einer egoistischen Me-Time quasi, ne? Wo du sagst so, also Me-Time kann halt viele Aspekte haben. Das eine wäre so eine egoistische Me-Time, ich schott mich so ab, und die andere ist eine, ich tu mir und den anderen quasi was Gutes und ich krieg ja auch was davon. Also ich glaube, das wird dann eben oft nicht gesehen in so, ich sehe das bei Social Media immer nur mit bei diesen Coaching-Sachen, so nach dem Motto, du bist ein schwacher Mann, du bist eine unterwürfige Frau, weil du machst nur das für den anderen und guck mal, was du doch eigentlich willst und brauchst und so weiter. Und auf einmal hinterfragst du Sachen, die im Zweifel du selber eigentlich total gerne machst, aber dann soll das auf einmal jetzt was Schlechtes sein. Und dann denkst du drüber nach, und denkst du, ah, tue ich das wirklich für mich? Und dann merkst du, also dann, also manche merken vielleicht wirklich, also ja, ne, du kannst ja natürlich auch dadurch Sachen merken, die wirklich dir nicht gut tun, aber ich glaube, dass du manchmal dann auch Sachen hinterfragst und du dann sagst, nein, ich mache das jetzt nicht mehr für meine Partnerin, weil ich muss ja jetzt mal auf mich schauen, und dann vergisst du, was der Benefit danach aber für dich ist, dass sie im Zweifel nach Hause kommt, happy ist, ihr direkt, keine Ahnung, gemeinsam essen könnt und du nicht mehr kochen musst oder die Zeit halt da gewinnst. Es ist einfach so komplex, dass du es halt nie runterbrechen kannst. Also entweder ist es so einfach oder komplex, das ist jetzt wieder die Frage, aber man könnte sagen, solche Handlungen sind so komplex, dass du ja nie sagen kannst, das führt dazu, das führt im Zweifel dazu, und deswegen, wenn du das Gefühl hast, es fühlt sich irgendwie gut an, ja, dann mach das halt weiter und dann mach davon mehr im Zweifel, und was das nicht gut anfühlt, dann ist es wieder ganz simpel auf einmal. Also es ist irgendwie so eine Mischung aus sehr komplex und sehr simpel.
Ja, ich finde, was halt so der ein sehr vielleicht auch gut gemeinter Gedanke ist, der aber komplett nach hinten losgegangen ist, ist quasi dieses Füreinander in bestimmte so sozusagen in bestimmte Schubladen zu packen und dann quasi zu bewerten plötzlich.
So, aber was meinst du mit dem Füreinander?
Zum Beispiel, keine Ahnung, sagen wir mal, ich habe in der Beziehung eine bestimmte Rolle eingenommen. Und diese Rolle bedeutet eben, dass ich halt immer die Wohnung aufräume. Für uns beide. So.
Ja. Und da könnte Rolle jetzt ja auch einfach nur Aufgabe heißen, ne? Weil jetzt Rolle ist schon wieder so groß, ne? Jetzt könnte einfach sagen, ich habe
eine Aufgabe. Ich habe eine bestimmte Aufgabe an mich genommen und ich habe gesagt, das ist jetzt so meins, mein Gebiet, das ist so umfassend so. Alle Aufgaben in Summe sind meine Rolle. So.
Ja.
Und jetzt kommt man hin und sagt, ah, aber das ist ja voll, weiß ich nicht. Und ihr. Bewertung, so, in irgendeiner Form, so. Das ist aber voll altmodisch oder voll modern.
Bist du die Frau in der Beziehung, du räumst die Wohnung auf.
Genau, so. Und das ist, was ich meine. So, wir tun was füreinander und wir machen das auf eine bestimmte Art und Weise. Die einen machen das in dieser Konstellation, die anderen machen in der Konstellation. Andere wiederum leben in ganz anderen Konstellationen, leben zu fünft in der WG und haben was auch immer. Aber irgendwer kommt da nebenan und sagt, kommt daher und sagt, ja, aber das ist ja voll so und so. Und ich denke mir so, und das ist genau der Fehler. Also, du kannst, finde ich, das ist fatal, weil dann verunsicherst du die Leute. Sagst, hey, warte mal, ihr habt das so aufgeteilt, das ist aber voll cringe, so, ey, oder das ist aber voll unfair, oder das ist aber voll wie damals, 1960, so bin ich aus dieser Zeit raus. Ich so, ja, aber Moment mal, am Ende des Tages tun Menschen gerade zusammen was füreinander, um miteinander klarzukommen. Warum ist das, also, judge doch nicht.
Absolut, und im Zweifel betrifft mich das ja gar nicht. Es hat ja gar keine Auswirkungen auf mich. So, ne? Zero. Angenommen, jetzt ihr zwei macht irgendwas, so. Es hat ja gar keine Auswirkungen auf mich. Ich glaube, das würde sich dann immer nur, also ich glaube, es gibt dieses eine Loophole im Sinne von, wenn ich jetzt das Gefühl hätte, ich als Freund merke, ah, das tut, also ich habe zumindest, also ne, jetzt natürlich, dann maßt man sich an zu urteilen, aber manchmal ist ja der andere in der Situation, wo man denkt, ah, siehst du das eigentlich? Und dann geht man als Freund mal hin und sagt, ey Bro, bist du dir sicher? So ist das alles cool, dann hört man mal nach. Ja, und wenn der andere dann aber sagt, ja, hä, das ist für mich völlig fein, das ist für uns völlig fein, ja, dann, ja, cool, dann ist doch fein so. Also ich glaube, dass man, genau, ich glaube, es gibt so manche Situationen, wo man da als vielleicht als sehr nahestehender vielleicht nochmal so ein Feedback-Loop haben kann. Aber ansonsten, ja, wenn es doch beiden Partnern oder beiden Menschen oder Freunden oder wem auch immer gut damit geht, ist das doch völlig egal.
Ja, und
genau, sorry, wenn ich noch eine Sache sagen darf. Ich teile es aber sehr mit dem, was du gesagt hast, weil ich merke das auch wieder auch ein bisschen getriggert von den Buddies und manchmal in Gesprächen, dass ich manchmal dann Leuten auch sage, so, ja, sag mir das gar nicht. So, erzähl mir das gar nicht so, wenn Leute das auch gut meinen. Also ich hatte zum Beispiel mal eine Schülerin, die mir dann manchmal so gesagt hat, so, ja, Herr Pelzer, wissen Sie, der Schüler XY hat gesagt über Sie, dass irgendwie, keine Ahnung, ich weiß nicht mehr, was es war, whatever, irgendwas, so. Und Und das, vorher hatte ich das gar nicht in meinem System und das war für mich gar keine Option. Und auf einmal war es eine Option, dass ich so dachte, oh, was ist, wenn jetzt die Schüler mich so und so sehen? Muss ich irgendwas ändern? Keine Ahnung, bla bla bla. Aber es war halt einer von 400 im Zweifel und es ist halt völlig nichtig und egal. Es geht ja nicht darum, dass jetzt eine Petition gestartet wurde, Herr Pelzer ist scheiße, keine Ahnung was. Und dann denkt man vielleicht drüber nach, wenn alle einem irgendwas sagen. Und das gleich wieder auf diese Eltern quasi so, wenn jemand kommt, aber bist du dir sicher da und damit? Und du meinst es nur gut.
Ja.
Aber trotzdem pflanzt du damit diese Unsicherheit in den Menschen. Deswegen ist es, glaube ich, wichtig, sich zu überlegen, was ist es wert, da zu sagen und was nicht. Weil natürlich kann man jetzt, wenn man das extrem denkt, sagen, ja, dann kannst du ja nie wieder Ratschläge geben. Dann kannst du ja nie wieder reden miteinander. Weil alles, was man ja sagt, könnte ja diesen negativen Loop triggern in irgendeiner Form.
Ja.
Aber ich glaube, es geht vor allem um den Aspekt des Beurteilens sozusagen. Und dieses, ich kenne den Menschen gegenüber und ich überlege jetzt, ist dieses, was ich jetzt gerade sagen will, wirklich hilfreich für die Person? Ist mir wichtig, dass das, was das mit ihr macht, sozusagen geschieht? Oder ist es eigentlich völlig egal? Und ich hake's einfach ab und sage, yo, ich freue mich für dich. Ja. Ende.
Ich würde auch sagen, das hängt mit dem Anfangspunkt zusammen, womit wir gestartet sind, und zwar mit dieser Suche nach sich selbst. Ich glaube, was die meisten sich bewusst oder unbewusst wünschen, oder was ich mir jedenfalls wünsche von mir selbst, ist, dass ich quasi, egal von wem, egal was, an Informationen, Ratschlägen, Gedankengut, was auch immer, auf mich quasi einprasseln lassen kann und dann quasi aber das Standing mit mir selbst habe, zu sagen, das ist mir egal, das ist interessant, darüber denke ich nochmal nach, das ist kompletter Blödsinn oder das ist verrückt und wild, aber nicht für mich. So, und ich glaube, das ist genau diese Selbstsicherheit und diese
nennt man das dann, glaube ich, auch ganz gerne.
Ja, genau. Aber auch die Fähigkeit, nicht nur zu sagen, ich halte das aus, sondern ich spiele damit, ich agiere damit. Weil du kannst ja im Vorfeld, wie du auch richtig gesagt hast, nie wissen, schickt mich das jetzt auf eine dunkle Reise? Oder ist es quasi die Erleuchtung, die mich quasi zu einem besseren Menschen macht? Was das jetzt bedeutet. Und deswegen, ich glaube, und deswegen würde ich mich auch grundsätzlich, glaube ich, nicht zurückhalten in Beziehungen mit anderen, dass ich sage, wenn ich das jetzt so sage, dann könnte es die Person verletzen und so weiter. Mhm. Klar, sei kein Arsch, so, whatever. Es ist halt so, es gibt da keine Regeln, so, Gefühlssache. Aber gleichzeitig, du weißt halt nie, was es mit der anderen Person macht und es könnte in alle Richtungen losgehen, aber halt Informationen nicht zu teilen oder keine Ratschläge zu geben oder keine Denkanstöße zu verteilen, ist halt auch so, naja, wo führt das denn wiederum hin? Das ist so, jeder denkt sich so an seinen Teil und so ein bisschen, als würde man so, das weiß nicht, wenn man was Tolles hat, einen tollen Gedanken, als würde man für sich so bunkern und horten und sagen, ich teile den nicht mit dir. Das ist irgendwie so eine, gefällt mir einfach nicht von der Grundidee.
Ja. Ich verstehe dieses Bilaterale irgendwie so, ich glaube, mir geht's gerade eher um dieses, es gibt so 10-15% dieser Ratschläge, wo man vielleicht danach so denkt, war das jetzt nötig von mir selber? Also irgendwas ist doch irgendwie Quatsch. Ich habe einfach nur von mir ausgedacht, ich habe gar nicht an den Gegenüber gedacht. Dass man da vielleicht mal diesen einen Schritt einbaut und ich denke an den Gegenüber gerade und frage mich, ist das, was ich jetzt sage, quasi für ihn hilfreich? Oder will ich das einfach nur sagen, damit ich cool dastehe und sage, hey, guck mal, ich habe mich da schon vor allem beschäftigt und ich bereiche mein eigenes Ego da dran und keine Ahnung was. Und das sind dann, glaube ich, diese Ratschläge, die dann eher dieses Negative vielleicht auslösen und nicht dieses, ey, ich meine was gut und natürlich teile ich das hundertprozentig so. Ne? Und ich glaube, wir alle haben quasi Bereiche, in denen wir super stabil sind in unserer Identität im Zweifel. Und je nach Person variiert das, glaube ich, die Menge dieser Stabilitätsanker sozusagen. Klar. Aber deswegen ist, glaube ich, dieses Beispiel mit den jungen Eltern immer so passend, weil das ist, glaube ich, einfach eine Phase, wo du einfach super unsicher bist, weil du einfach gar keine Ahnung hast, dein Leben ändert sich gerade radikal und alles prasselt auf dich ein und irgendwie bist du froh um jeden Tipp und gleichzeitig hast du wahrscheinlich jeden Tipp, weil du so denkst, ja fuck, die einen sagen, du musst das essen, die anderen sagen, du stirbst, wenn du das isst und keine Ahnung und dann dazwischen und so, ich glaube, dass dann dass manchmal dann so Phasen sind, wo man dann eben zweimal überlegen sollte oder wenn Leute gerade irgendwie ihren Job verloren haben und in der Jobfindung sind oder so, wenn du eh so eine Unsicherheitsphase hast, dann muss man vielleicht noch mal ein bisschen sensibler in dieser Ratschlagsecke sein, aber natürlich auf gar keinen Fall, wie du sagst, dann irgendwas zurückhalten, weil man nicht weiß, was es löst, sondern eher einfach noch mal einmal drüber nachdenken, was erreiche ich bei dem anderen damit vielleicht.
Ja, und ich finde, die beste Medizin für einen selbst ist immer, wenn du irgendein Thema verunsichert bist, das ist das Geile an der jetzigen Welt, du nimmst dir eine Stunde Me-Time und gehst auf YouTube, guckst bei Google, guckst irgendwo, fragst ein ChatGPT, was auch immer, zu diesem Thema aus und sagst so Dinge wie, hey, ich will mal so alle Perspektiven zu einem Thema hören, schreib mir quasi auf, was sind so die kontroversesten Takes zu diesem Thema oder was sind so die, wo widerspricht sich irgendwas? Und dann verbring eine Stunde mit dem Thema und dann wirst du wahrscheinlich in vielen Bereichen mehr wissen als 80% der Menschen zu diesem Thema. So, und dann kannst du dir sicher sein, dass du mit diesen bestimmten Ratschlägen, also wenn ich wüsste, ich kriege jetzt ein Kind, dann würde ich einfach mal 3 Stunden Rabbit Hole machen, alles mögliche googeln und was auch immer. Und dann würde ich mich auf jeden Fall schon mal gewappnet fühlen für viele Ratschläge, wo ich mir wahrscheinlich sagen kann, ah, danke, voll lieb von dir. Und dann sage ich mir, oh, was ein Quatsch.
Ja, ich glaube,
das ist einfach mal für mich irgendwie vergessen, das
Thema. Ja, ich glaube, auf so einer faktischen Ebene auf jeden Fall. Ich frage mich, ob das dann emotional immer so funktioniert. Also quasi, ne, ob man dann sagt, ich verstehe, dass ich das jetzt gerade, dass ich quasi so ein Stammwissen habe und trotzdem verunsichere ich mich. Ich glaube, es kommt immer darauf an, wer das dann auch sagt. Also keine Ahnung, wenn du was zu mir sagen würdest, wäre das für mich, dann denke ich da 3-mal mehr im Zweifel drüber nach, als wenn jetzt auf der Straße jemand mir vorbei und sagt, oh, ihr Kind muss aber eine Mütze tragen, ist dem nicht kalt. So ungefähr. Ja, ist mir egal, keine Ahnung. So, ich glaube, das ist noch ein Faktor. Und du kannst ja, genau wie du es gesagt hast, das machen. Oder du kannst auch aus der Me-Time-Ebene Ass-Time machen und dich dann eben mit Menschen unterhalten, sozusagen. Klar. Wenn du sie hast, wenn du den Luxus hast, dass du Menschen hast, mit denen du dich unterhalten kannst, dann kannst du diese Perspektiven ja auch eben da zusätzlich eben noch einholen. Das soll nicht das eine, das andere irgendwie negieren, so. Aber du kannst ja beides eben machen. Das ist das Wichtige. Ich glaube, das Gefährlichste ist einfach dann in diese Ohnmacht zu verfallen und dann eben nichts von den beiden zu machen, sondern dann da zu sitzen, selber zu grübeln, in diese Loops zu kommen quasi und zu erstarren und dann nicht zu sagen, ah komm, ich überprüfe jetzt meine Gedanken mal, egal in welchem System, sondern, oh Gott, die Welt geht unter, Loop. Und dann wird mein Algorithmus auch im Zweifel noch so trainiert, dass ich dann das vorgeschlagen kriege, weil ich danach suche und keine Ahnung was, sondern ich glaube, da musst du dich irgendwie, irgendwie dir Systeme aufbauen, dass du da nicht so alleine reintappst, sondern dass du einfach sagst, hey, ich weiß, wenn ich darüber so Fragen habe, bin ich schon geübt da drin, dann gehe ich zu ChatGPT oder dann gehe ich auf die und die Seiten, dann gehe ich auf Wikipedia oder keine Ahnung was und ich rufe Willi an und ich mache das und dann bin ich cool. So, und ich glaube, das ist irgendwie wichtig, das immer in den Phasen auch zu machen, wo es einem im Zweifel gut geht. Weil ich glaube, so etwas lernt man immer nicht in der Verunsicherung heraus. Ich glaube, wenn du einmal in diesem Verunsicherungsstadium bist, erstmal in dem Thema, dann ist es schwer, diese Routinen sofort aufzubauen. Deswegen ist es, glaube ich, gut, das immer so von Anfang an schon so für sich mal abzuklappern. Was passiert, wenn? Dann mache ich das. Ja, cool, okay.
Ja, du brauchst immer neuen Input. Also kannst nicht, ich glaube, sobald man sich in diesem Loop befindet, dass man, warum auch immer, verunsichert ist durch irgendwas, da musst du immer neue Informationen ran. Also es gibt keinen anderen Weg. Red mit Freunden, red mit irgendwem, aber du brauchst neue Anstöße, du brauchst neue Gedanken, neue Infos, egal wo die herkommen. Ich glaube, wenn man sich in seinem eigenen Brei, dann kommt man einfach in so einen Kreislauf und dann kommt man da nicht raus und dann hängt man da drin und dann fühlt man sich schlecht und dann fühlt man sich schlecht, dass man sich schlecht fühlt und dann fühlt man sich noch schlechter, dass man nichts dagegen tut, dass man sich schlecht fühlt. Happy Halloween. Ja.
Und das wäre dann hier ein bisschen ein Argument für eine Art der Therapie sozusagen, wenn du sagst, meine Freunde ist irgendwie durchgespielt, keine Ahnung, irgendwie, das hilft mir nicht so richtig. Jetzt gehe ich mal zu jemandem, der das irgendwie sozusagen ein bisschen gelernt hat. Und was macht der, wenn er seriös ist? Ja, nichts weiter, als deine Gedanken zu ordnen und dir zu helfen, deine Gedanken zu ordnen sozusagen. Es ist ja Fehlverständnis zu sagen, ich gehe da hin und dann macht der 3-mal, dreht er sich im Kreis und wirkt einen Zauberspruch und dann geht's mir besser, sondern seriöse Therapie wäre ja nichts anderes als dieses klassische, die Lösung liegt in der Person, die ich behandle, selbst sozusagen und nicht, ich habe hier meinen Lösungskatalog, welche Lösung mich zu haben. Und dadurch gewinnt das ja vielleicht schon wieder seine Relevanz in irgendeiner Form.
True that.
Apropos neue Inputs und man muss immer wieder Fragen stellen und so weiter. die Quelle meiner, wie soll ich sagen, nee, so kriege ich es nicht hin. Wir haben eine Hörerfrage, sagen wir es so.
Oh.
okay. Das ist dann immer so, dass es so witzig ist. Die Leute denken dann immer, dass weil ich mich mit dir hier unterhalte, dass ich diese Fragen, die du beantworten könntest, auch beantworten kann. Da denke ich mir immer, ein bisschen was lerne ich schon nebenbei so von dir, aber dann doch irgendwie nicht alles. Und jetzt ging es irgendwie vor 2 Wochen darum, dass es irgendwie durch die Nachrichten ging, es ist überhaupt 2 Wochen, ich glaube ungefähr 2 Wochen kommt hin, dass es dann irgendwie durch die Nachrichten ging, die Staatsanleihen, Moment, jetzt müssen wir es erstmal hinkriegen, so, die Rendite für Staatsanleihen steigt und dadurch werden die Kredite für Bauunternehmen schlechter. Oder whatever, kannst du es teurer quasi, teurer sozusagen. Und dann war mein erster Impuls, ich kann wieder meine naive Dummy-Antwort erstmal kurz überlegen. So, und dann war ich so, ja, Moment, also Staatsanleihen. Wenn Staatsanleihen die Rendite steigt, dann ist das ja eigentlich ein Zeichen dafür, dass es dem Staat schlechter geht, weil dann die Staatsanleihe teurer. Nee, warte mal, ist das falsch? Bin ich jetzt schon auf dem falschen Dampfer?
Nö. Erstmal alles gut.
Ist richtig.
Ich kann ja halt Stopp rufen,
genau,
wenn irgendwas.
Ja. Genau, weil die Rendite wird höher, wenn es quasi weniger. Wenn die Leute das weniger Staatsanleihen quasi kaufen. So, dann wird die Rendite höher, weil das Produkt sozusagen seltener oder schlechter oder wie auch immer ist. Dann so. Okay. So, das heißt, dem Land geht es quasi schlechter. Und wenn ich jetzt ein Bauunternehmen in diesem Land sozusagen bin und dann sehe, und dann sozusagen, okay, der Wirtschaft im Land geht es wahrscheinlich schlechter, als Indikator ist in die steigenden Renditen wie Staatsanleihen. Und jetzt wird der Kredit für mich als Bauunternehmen teurer. Und das ist ja, glaube ich, so, was nicht sofort hundertprozentig logisch ist, weil man ja denken könnte, der Staat versucht, Geld in den Umlauf zu bringen, indem er Kredite günstiger macht, damit die Wirtschaft angekurbelt wird sozusagen, um dagegen zu wirken. Aber jetzt haben wir hier das Phänomen von, die Kredite werden teurer. Das heißt, du hast dem Staat schlechter, die Kredite werden teurer. Da könnte man sich fragen, was holt denn das Land dann sozusagen aus diesem Problem dann quasi raus? Und das ist schwierig wahrscheinlich. Das ist, glaube ich, so ein bisschen das Problem gerade, oder?
Ja. Wir können das ja mal so richtig so vom Atom quasi und dann hochbauen, ja, quasi, bis wir das. Also, ich glaube, man muss zwei Dinge erstmal so für sich auseinanderklamüsern. Es gibt einmal, sagen wir mal, den Staat, sagen wir die Regierung, und es gibt die Notenbank. Und zwei verschiedene Player, zwei verschiedene Aufgaben, und die sind voneinander grundsätzlich theoretisch unabhängig.
Nehmen wir jetzt bei Land einfach irgendein europäisches Land, das ist am einfachsten, oder ist es egal, welches Land sogar?
Okay, ist egal, aber die funktionieren alle gleich. Aber im Grunde genommen sagen wir einfach Deutschland. So. Es gibt einmal Deutschland als, wie gesagt, als repräsentiert durch die Regierung. Es gibt einmal die Deutsche Bundesbank und dann gibt es die Europäische Zentralbank, und es wird vereinfachen, dass wir sagen, es gibt die Europäische Zentralbank, die ist für Deutschland zuständig, und es gibt einmal die Deutsche Bundesregierung.
Weil die Bank in Deutschland sich eh nach der richtet, nach der Europäischen Zentralbank zum Großteil, was? So quasi, ja. Okay.
So, und jetzt kurz zu den Aufgaben. Was machen die jeweils? Also, die Regierung sorgt dafür, dass es quasi Gesetze und alles cool läuft und dass wir alle glücklich sind. Das ist wie so eine Art Kommen-in-meine-Gruppe-quasi-Thema.
Quasi
und
Eckart Tolle.
Aber im Grunde genommen willst du auf Dauer quasi als Regierung quasi Wohlstand in dem Land und Sicherheit, also so diese ganzen Dinge. Und dann hast du die Notenbank, und die Notenbank hat zur Aufgabe in Europa, ist das so definiert, dass die Inflationsrate um 2% ungefähr sein soll. Und im Grunde genommen.
Die sind, die auch das Geld drucken sozusagen, ist die Europäische Zentralbank.
Da kommen wir gleich.
Achso, okay.
So. Und im Grunde genommen hat die Europäische Zentralbank so ein paar Hebel, die sie bewegen kann. Der eine Hebel ist, ich gebe einen Zinssatz vor, der quasi für alle so eine Art Beschaffungskosten darstellt. Kurzer Exkurs, mal angenommen, ich baue ein iPhone, da muss ich ja alle Bestandteile für das iPhone irgendwie beschaffen. So, ich kaufe mir, ne, den Chip, ich kaufe mir das Display und so weiter, und dann bastle ich das zusammen. In Finanzland ist es so, ich muss mir Geld erstmal beschaffen. Ich muss mir Geld erstmal holen, und dann kann ich es weitergeben. So, so erstmal der Grundgedanke. Wenn ich dir Geld leihe, muss ich das Geld ja erstmal irgendwo herholen. Und die Notenbank legt quasi den Preis für dieses, ich hole mir das Geld und gebe es jemand anderen fest. Das ist der Leitzins. So. Und das ist ein Instrument. Die haben noch ein paar andere Instrumente. Die können auch selber Dinge kaufen, quasi. Die können sagen, ich kaufe Staatsanleihen. Die können sagen, ich kaufe Unternehmensanleihen. Also die können quasi mit so paar Instrumenten quasi am Ende des Tages die Menge des Geldes, die im Umlauf ist, so ein bisschen steuern. Also die können sagen, mehr Geld rein, weniger Geld rein, Geld raus.
Und das sind die Tools, die sie quasi brauchen, um ihr Ziel, Inflation ungefähr bei 2% zu halten, sozusagen. Exakt. Das sind quasi deren Werkzeuge sozusagen.
Exakt. So, das heißt, was sie machen, ist, sie gucken sich so die Welt an, also gucken sich Europa an und denken sich, ja, wie ist so die Inflationsrate? Müssen wir quasi Geld günstiger machen, also Zins senken, damit mehr Geld in Umlauf kommt, was theoretisch die Inflation eher treibt, nach oben treibt, weil je mehr Geld, desto mehr Nachfrage, weil jeder hat mehr Geld, wir können mehr Sachen kaufen, also werden Sachen teurer. Oder du kannst sagen, du ziehst Geld aus dem System raus, du hebst den Zinssatz an, du versuchst quasi so ein bisschen das Geld knapper zu machen, mit der Intention, dass weniger Geld, weniger Leute können sich Sachen kaufen, je weniger Sachen gekauft werden, desto eher gehen Preise wieder runter. Also das ist so die vereinfachte Theorie.
Auf der einfachsten Basis, genau, ja.
Genau. So, das heißt, du hast auf der einen Seite die Notenbank, die sagt, ich will Geld quasi so gestalten, dass es, dass alles immer ein bisschen teurer wird, aber nur so um die 2% so pro Jahr. Und auf der anderen Seite, dass die Regierung sagt, hey, ich muss hier irgendwie klarkommen. Und die Regierung im Grunde genommen, oder der Bundes, also der, in dem Fall die Regierung hat quasi auch Instrumente, die sie nutzen kann. Und zwar ist die Gleichung gar nicht so relativ simpel. Du hast auf der einen Seite kriegst du Steuern, das ist so dein Gehalt quasi.
Ja.
Und dann hast du quasi Ausgaben, das heißt, du musst mit dem Gehalt Sachen bezahlen. Du bezahlst zum Beispiel die Renten, du bezahlst zum Beispiel die Infrastruktur, du sagst, hier baut man eine Straße und so weiter. Das ist das, was du ausgeben kannst. Mhm. Und in der Regel hast du in der jetzigen Status quo so eine Situation, dass du sagst, das, was du an Geld reinbekommst, reicht nicht für all das, wofür du Geld ausgeben willst. Du willst das bezahlen, jenes bezahlen, das finanzieren. Also hast du die Möglichkeit zu sagen, Moment mal, ich hole mir Geld extern. Ich frag mal, ob mir irgendwer Geld leiht. So, und wenn du das machst, dann sagt die Gegenpartei, ja, tue ich, aber ich gebe dir das Geld für einen bestimmten Zinssatz.
Ja.
Und die Frage ist, wie kommt dieser Zinssatz zustande? Und das ist eigentlich der springende Punkt. So. Auf der einen Seite wird geguckt, wie hieß es die Beschaffungskosten? Also was ist der aktuelle Zinssatz, die Notenbank quasi gerade festlegt? So, das hat einen riesen Einfluss, weil wenn Geld teuer ist, muss ich die automatisch quasi Geld leihen, aber ich muss das ja erstmal irgendwo herholen, also habe ich quasi diesen Beschaffungskostenblock. Dann habe ich immer operative Kosten. So, was kostet es, mich die Kredit zu geben, ist aber vernachlässigbar. Und dann kommt ein Punkt mit rein, das ist so dieser Risikofaktor. So, was glaube ich denn, was in der Zukunft passieren wird und wie sicher bin ich mir, dass ich das Geld zurückbekomme? Und was glaube ich, was in der Zukunft auch passiert, was das Geld mehr oder weniger wert machen wird?
Ah, das heißt, genau, ich muss ja zwei Faktoren betrachten. Einmal, ne, wie sicher ist mein Partner, mit dem ich arbeite?
Ja.
Aber was macht auch die Weltwirtschaft in 10 Jahren? Wo sehe ich die dann? Das muss ich ja einberechnen, weil sonst habe ich ja nachher irgendeinen Vertrag am Laufen, wo ich mega die Verluste mache und wenn ich jetzt, sag ich mal, das Geld anders investiert hätte, hätte ich viel mehr Geld rauskriegen können, sozusagen.
Ja. Ein bisschen, ne? Du hast quasi, wir vereinfachen das mal und sagen, uns interessiert nur der Zinsmarkt. Also wir interessieren uns nur dafür, wie werden sich Zinsen entwickeln in Zukunft. Und es gibt immer den Notenbankzins heute und es gibt die Erwartung, was passiert mit dem? Geht der weiter hoch, geht der runter?
Was, geben die das selber aus oder errechnet das
irgendwer? Nee, das muss jeder in seiner, wie soll ich sagen, Risikokalkulation einpreisen.
Okay, das machst du selber, das macht nicht
die Notenbank selbst. Wenn ich dir Kredit gebe, muss ich überlegen, was glaube ich, wird die Notenbank denn in den nächsten Monaten und Quartalen und Jahren denn machen?
Ja.
Wohin entwickelt sich der Zins denn, in welche Richtung? Und das mache ich davon abhängig, ob ich glaube, dass das Inflationsziel erreicht wird oder nicht. So, jetzt ist jetzt,
weil sonst musst du ja anpassen. Wenn das sonst nicht erreicht wird, dann musst du ja spielen mit dem Zins. Sonst bleibt der ja gleich
in der Regel. Und jetzt ist die spannende Frage. Das ist so diese große Großkalkulation ist, was glaube ich, wohin geht die Inflation in den nächsten Jahren? Warum? Also warum geht sie wohin? Das ist so die Grundannahme. Und was bedeutet das für meinen Zins, für meine Kredite, die ich jetzt rausgebe? Und was jetzt passiert ist meine Vermutung, man hat gesagt, okay, Deutschland will sich jetzt quasi Geld holen, macht es ständig, aber es will ja auch in Zukunft Geld holen und es will gleichzeitig quasi Riesenkredite aufnehmen jetzt gerade. Wenn es Riesenkredite aufnimmt, dann gibt es sehr viel Geld aus.
Zwischenfragen machen? Diese Kredite, nimmt man die als Land, also wenn wir von Krediten sprechen, nimmt man die bei der Notenbank oder sind diese Kredite diese auch sozusagen Staatsanleihen? Also ist das quasi, ich verkaufe. Das sind
Staatsanleihen,
ja. Also wenn man sagt, ein Land nimmt einen Kredit auf, reden wir in der Regel von Staatsanleihen.
Ja. Ja.
Nicht, ich leihe mir Geld von der Notenbank.
Nein. Manchmal kauft die Notenbank auch deine Staatsanleihen.
Achso, ja, aber das wäre trotzdem immer das. Okay,
das ist
immer.
Aber im Grunde, du musst jemanden finden, der dir quasi den Kredit gibt. Ja. So vereinfacht gesagt. Das ist wie, wenn ich zur Bank gehe und sage, ich will ein Haus bauen, dann muss ich eine Bank finden, die sagt, ich gebe dir Trottelgeld. So, jetzt quasi, was Deutschland macht, ist, sagt, okay, ich will jetzt ganz viel Geld, ich brauche ganz viel Geld. So, wer gibt mir dieses Geld? Und dann ist die Anschlussfrage, für wie viel? Und jetzt haben sich quasi, jetzt, was man gesehen hat, ist, dass der Preis für die Staatsanleihen, also die Rendite, geht hoch. Das bedeutet, Geld wird teurer. Die Frage ist, warum? Und die eine Theorie ist, dass man sagt, naja, gut, wenn Deutschland sehr viel Geld jetzt quasi sich holt, wovon alle glauben, das wird schon funktionieren, dann wird es auch sehr viel Geld ausgeben für Dinge. Und wenn sehr viel Geld plötzlich im Umlauf kommt, Dann ist sehr viel Geld im Umlauf. Ist
das Inflationsziel schwerer zu halten wahrscheinlich.
Wahrscheinlich wird das die Inflation eher nach oben treiben. Mhm. Weil, und das ist der spannende Punkt, und das ist immer die Gretchenfrage ist, glaubt man, dass wenn dieses Geld ausgegeben wird, die Produktivität steigt? Mhm. Bedeutet, glauben wir, dass wenn Deutschland jetzt das ganze Geld irgendwo reinpumpt, glauben wir, dass dann mehr Güter und Dienstleistungen entstehen oder bessere Güter und Dienstleistungen? Weil, wenn du nämlich...
Ich wollte nur sagen, deswegen ist doch auch dann vielleicht ein bisschen diese Kritik, die man jetzt gerade gehört hat, im Sinne von diese 500 Milliarden oder whatever über die nächsten 10 Jahre in die Bundeswehr sind halt so ein bisschen so eine tote Ausgabe, weil die jetzt quasi nicht dafür sprechen, dass man danach, also die sind nicht tot im Sinne von unwichtig, sondern die bringen aber danach keine Produktivität. Du verdienst kein Geld sozusagen damit so im Zweifel, vielleicht ein bisschen mit Waffenindustrie dann, aber das kann man ja so. Aber und dahingegen, was ich jetzt mitbekommen habe, bei der Infrastruktur man sich aber zumindest erhofft, dass durch bessere Infrastruktur mehr Unternehmen hier hinkommen, dadurch irgendwie Güterverkehr günstiger wird und so weiter und so fort. Das heißt, das wäre jetzt für mich so dieses Gegenüberstellen. Das eine wäre quasi was, wo man sich erhofft, dadurch steigt sich die Produktivität vielleicht in 10 Jahren. Ja, und bei der Bundeswehr vielleicht, dadurch steigt die Produktivität nicht. Aber dafür sagt man, dadurch haben wir noch Produktivität, weil dann gibt's uns noch. Also wie auch immer. Aber das sind so ein bisschen zumindest Argumente, die man gerade so hört. Gibt's vielleicht auch andere Argumente, aber das würde ich jetzt so daraus nehmen.
Und es ist nie so, dass man sagt, die Produktivität steigt oder steigt nicht. Sondern es ist immer die Frage, wie sehr steigt sie in Relation zu der Geldmenge, die auch steigt. Mhm. Weil so ein Notenbank bist du eigentlich immer nur so eine Art Waage. Du versuchst immer nur die Geldmenge und die Güter und Dienstleistungen, die produziert werden, und also die Produktivität quasi, in Balance zu halten. Mhm. Zu dem Grad, dass es immer so um die 2% quasi teurer wird. Das heißt, du willst immer so ein bisschen, dass die Geldmenge immer ein bisschen mehr wird, immer ein bisschen voll rausläuft der Produktivität. Das ist schon gewollt. Deswegen 2%. Sonst hättest du auch sagen 0%, dann müsstest du es komplett in Balance halten. Das heißt, das ist schon so ein bisschen antizipiert. Und jetzt ist die Frage, die sich alle stellen, ist: Was glauben denn die Kreditgeber? Also Kreditgeber sind andere Länder, Staatsfonds, Versicherungen, Banken,
im Zweifel Notenbank,
Pensionsfonds, so quasi der Rest der Welt.
Ja.
Und im Grunde genommen ist das kollektive Votum ist am Ende die Rendite. Wie verhält die sich? Das heißt, jetzt gerade ist das Signal, sagen wir mal, Rest der Welt und auch deutsche Unternehmen, deutsche Pensionsfonds und wer auch immer, vielleicht auch die EZB, die sagt, ja, halt mal ganz kurz, wir geben euch die Kohle, aber euer Plan überzeugt uns nicht in der Hinsicht, dass wir glauben, dass er perfekt aufgeht, und deswegen wollen wir ein bisschen unser Risiko ein bisschen dämpfen, also wir hätten mir gerne ein bisschen mehr zurück als das, was wir euch geben, was wir vor einer Woche noch verlangt hätten. So, das heißt, der Markt signalisiert, ja, wir glauben euch genug, dass wir euch das Geld geben, aber wir glauben euch nicht genug, dass es so perfekt aufgeht, wie ihr euch das vorstellt.
Es ist doch fast eins zu eins übertragbar über das, was vielleicht mehr Leute dann relaten können, ist, wenn Leute sich ein Haus kaufen wollen oder so. Also nicht jeder kann, ne? Aber ich gehe zur Bank, sag, hey, das sind meine Sicherheiten, so, mein Gehalt sieht quasi so aus, aber guck mal hier, ich habe hier ein lukratives Jobangebot, in 10 Jahren oder würde ich mehr Geld verdienen, das seht ihr hier dran und so. Und die Bank ist dann die sagen, ja, glauben wir, aber glauben wir zu dem Prozentsatz sozusagen. Also der Kredit ist so teuer dann dafür mich, weil du mir diese Sicherheiten geben kannst. Nur jetzt, dass du quasi, den Unterschied, den ich jetzt sehe, ist, dass du bei der Länderebene noch so ein bisschen zumindest ein teilweise Konkurrenzspiel dabei hast, dass vielleicht dann jemand sagt, ey, ich will aber euch den Kredit vielleicht geben, deswegen gehe ich ein bisschen unter die anderen, und du hast so ein bisschen so ein Bieten vielleicht um diese Staatsanleihe, 100%. Die du ja bei mir privat nicht hast. Da bin ich eher der dann sagt, ich gehe nicht zu der Bank, ich gehe zu einer anderen Bank und probiere es da nochmal. Aber da tauscht sich so ein bisschen die, von wem bin ich abhängig vielleicht.
Im Grunde genommen ist es so, du sagst, ich will, das heißt nicht, 1 Trillion, 100 Milliarden, egal, irgendeine Zahl. Oder du sagst, ich hätte gerne 300.000 fürs Haus. Und dann findest du ja den günstigsten Käufer. Oder den günstigsten Verkäufer des Geldes. So.
Genau, je nachdem, auf welcher Perspektive,
Günstigsten Kreditgeber, so. Und es wird welche geben, die hätten wahrscheinlich noch viel mehr Risikoaufschlag Deutschland gegeben. Die hätten gesagt, ach, für den Preis, never. Es gäbe andere wahrscheinlich, die gesagt hätten so, hey, ich bin auch ein Ticken drüber. Aber im Bieterverfahren, nimmt man sich die am Ende sagen, okay, mit dem Preis bin ich cool, das Risiko bin ich. So, aber das ist schon quasi das Günstigste. Es gibt wahrscheinlich andere, die hätten gesagt, ich hätte noch mehr Risikoaufschlag gemacht. Aber die haben den Zuschlag nicht bekommen, weil so viel Geld brauchst du halt auch nicht. Und das ist erstmal so die Grunddynamik, so Geld, Menge, EZB, Inflationsziel und Regierung und Geldausgabenseite und glaubt der Markt das? Mhm. Und dann hast du die Frage, aber warum, was hat das mit Bauzinsen zu tun? Also was hat das Bauunternehmen, was habe ich als privater Käufer von der Immobilie denn damit jetzt am Hut?
Bevor wir da reinsteigen, noch ganz kurz eine Grundsatzfrage von dem davor. Aber jetzt ist ja natürlich diese Frage, ob ich sozusagen Deutschland überschätze, weil ich glaube, die Sorge ist doch nicht bei der anderen Seite, dass du einen kompletten Kreditausfall hast, dass du sagst, der Kredit wird niemals zurückgezahlt, weil Deutschland den Bach runtergeht und gar keinen Kredit mehr zahlen kann, sondern deswegen frage ich mich, achso, naja, du willst ja aber trotzdem ja als Geldgeberland trotzdem das Beste für dich rausholen. So, selbst wenn du sagst, ja, ich werde das Geld schon zurückkriegen, aber trotzdem lasse ich mir das natürlich bezahlen, wenn ich dir Geld leihe. Deswegen, weil ich habe mich gerade gefragt, warum ist es nicht quasi gleich fast null, weil okay. Deutschland ja ein Land ist, das wahrscheinlich zurückzahlen wird, aber naja, weil ich will ja trotzdem was damit verdienen.
Der Punkt ist, du hast halt, also jetzt aus Investorenperspektive, ja. Sagen, ich bin der Staatsfonds, eine norwegische Staatsfonds. So,
ja.
Meine Aufgabe ist es, das Geld bestmöglich anzulegen.
Mhm.
Und wenn jetzt jemand sagt, ja, du kannst, du musst halt, dann baust du dir ein Portfolio zwischen Risiko und Performance und du
balancierst 70, 30, das halt. Whatever.
Ja. Oder 100% auf eine Sache.
YOLO. Könnte man auch überlegen, ja.
Könnte man auch überlegen. Aber im Grunde genommen, jeder, wie soll ich sagen, jedes Investmenthaus oder Investmentvehikel, wie auch immer, hat quasi seinen Investoren das versprochen in irgendeiner Form. Hat gesagt, ich bin so risikofreudig und so weiter. Und wenn du sagst, so, ich mach das mit Deutschland, dann musst du quasi auch berücksichtigen, dass wenn sich denn die Zinssituation ändert in den nächsten Jahren, dann ist das, was du gekauft hast, wird sich auch im Preis bewegen. Weil wenn du gesagt hast, ich mache das für 3%, die EZB hebt den Zins auf 5%, dann hast du ja, würdest du am liebsten schnell raus und einen neuen Deal machen mit 5% absolut. Rendite. Und was bedeutet, ist, deine Staatsanleihe fällt im Preis.
Ja.
Und das zieht dein Portfolio runter. Also ist doof. Das heißt, du musst quasi in die Zukunft blicken und sagen, was glaube ich, wohin geht der Zins dann insgesamt? Und ist dieser Risikoaufschlag genug? Federt der das genug ab? Und vor allem, wann geht der hoch? Wenn ich dir jetzt für 10 Jahre Geld leihe, müsste ich die nächsten 10 Jahre betrachten, idealerweise. Und im Zweifel, was auch eine Option ist, ich verkaufe die Anleihe an jemand anderen zwischenzeitlich. Das will ich ja nicht zu einem schlechten Preis machen. Das heißt, ich habe schon den Blick in die nächsten 10 Jahre und da ist immer die Frage, habe ich vielleicht wird sich in den nächsten 10 Jahren eine andere Chance ergeben, die so viel besser ist, dass mein Investment eben ziemlich alt aussieht im Jetzt.
Ja.
Und das ist das Kalkül am Ende des Tages.
Genau, und trotzdem will ich ja den Zuschlag sozusagen haben, weil jetzt könnte man auch denken, naja, warum sollte ich überhaupt diesen Deal sozusagen eingehen? Naja, weil ich bis zu einem gewissen Grad das als guten Deal für mich sehe, in diesem Sicherheitsfaktor sozusagen. Ne? Wenn ich sage, ich muss halt irgendwie Staatsanleihen reinmischen, dann ist eine deutsche Staatsanleihe vielleicht schon ganz cool eigentlich. Eigentlich will ich die gerne haben, aber nur zu einem Preis. So. Und dann musst du halt andere im Zweifel knapp unterbieten, aber trotzdem nicht so sehr, dass du das eben nicht kriegst und so. Ja, okay, spannend. Ja, okay.
Und das Spannende ist halt in so Konstellationen immer zu gucken, wie viel Liquidität ist auch im Markt da. Es kann auch passieren, das ist nicht ausgeschlossen, dass irgendwann mal der Markt sagt, mache ich nicht. Und das treibt deinen Preis hoch. Und es könnte sogar sein, dass du sagst, ich gebe euch so viel, dass der Markt sagt, nee, das Risiko ist uns zu hot, nehmen wir nicht. Kann passieren. Also man darf
nicht als auf einmal kein sicheres Produkt mehr ist, sondern eigentlich ein unsicheres Produkt eigentlich eher ist sozusagen.
Genau zu dem Zeitpunkt, wo du glaubst, ich weiß nicht, ob die das zurückzahlen können. Das ist vergangen, erhofft schon passiert, nicht mit Deutschland, aber es gab andere Länder, wo man gesagt hat, oh, die müssen wir abschreiben. Den haben wir jetzt einen Kredit gegeben, den kriegen wir nie wieder zurück, das Thema ist durch. Und das kann passieren. Also es ist nicht quasi Chance gleich null. Es ist sehr unwahrscheinlich, aber es könnte passieren. Das muss man auch im Hinterkopf behalten, so nach dem Motto, was ist denn der Markt bereit, mir zu geben? Ja. Und ich kann nicht 15 Häuser kaufen, wenn ich nur ein Gehalt habe. Also wenn ich ein normales Gehalt habe, kann ich nicht 15 Häuser kaufen. Und exakt diese gleiche Denke wird dort auch passieren. So nach dem Motto, wie viel Gehalt kriegt denn der Staat frisch rein? Und das ist auch so ein Punkt. Was glaube ich, wie wird sich denn die Steuereinnahmenseite und die Ausgabenseite auf der Staatsseite denn entwickeln in den nächsten Jahren? Also wenn du dir großen Kredit ausnimmst, musst du davon ausgehen, dass du auch viel Geld reinbekommst. Und das beantwortet jeder für sich alle. Das ist so Zukunftsspekulation.
Ja, so. Das sind dann so Ratings quasi eigentlich, dass jedes Land für sich selber vornimmt sozusagen, wo du sagst, ich betrachte jetzt alle Aspekte meines Investments und das sind eben, und die werden alle zu wahrscheinlich ähnlichen Einschätzungen kommen, weil ich vermute mal, dass alle ähnliche Zugänge zu Daten und Punkten sozusagen haben. Das wird jetzt nicht so mega variieren, diese Angebote, aber trotzdem ist es dann dieser kleine Kampf um, wer kriegt es dann oder eben auch nicht und wer sagt dann eben, nee, auf gar keinen Fall will ich das machen, mach das mal schon selber. Okay, spannend. Ja, okay.
Und das jetzt erstmal nur dazu. Und warum was hat das jetzt mit mir zu tun, wenn ich jetzt ein Haus kaufen möchte? Oder mit einem Bauunternehmen, was sagt, ich kaufe nächstes Jahr eine Immobilie, warum muss ich jetzt mehr bei der Bank zahlen? Mhm. Die Bank ist ja auch quasi Kreditgeber, ähnlich wie jemand, der Staatsanleihen kauft. Nur Kreditgeber gegenüber einem Unternehmen oder einer Privatperson, die halt jetzt ein Haus kaufen oder bauen möchte. Und wenn du Kredit machst, dann machst du den ja in der Regel über eine längere Zeit.
Wer macht jetzt? Bin ich jetzt der einen
annimmt quasi?
Also ich bin Bank,
ich gebe dir einen Kredit. Du willst jetzt ein Haus kaufen.
Ja.
Das ist das Gleiche wie auf Unternehmensseite. Aber dann gucke ich mir jetzt verschiedene Dinge an. Ich gucke mir halt einmal an, was ist der aktuelle Kreditzins bei der EZB? Meine Basis. Dann gucke ich mal, was kostet mich das? So vernachlässigbar. Und dann kommt wieder diese Risikobetrachtung. Diese Risikobetrachtung hat wieder diese zwei Komponenten. Einmal gucke ich mir dich an und frage mich, was kann der Max denn in den nächsten 10 Jahren denn in den Kredit zurückzahlen? Wird der überhaupt in der Lage sein, den Kredit in den nächsten Jahren zurückzuzahlen? Und
Beamter-Check.
Also kann ja nichts passieren. Und dann ist aber die Frage, okay, wenn ich jetzt den Kredit jetzt mache, dann muss ich den, ich will ja nicht, also was ich nicht möchte, ist, dass ich als Bank dir jetzt einen Kredit gebe und quasi die Chance hätte, in einem Jahr Kredit zu machen mit dir für einen viel höheren Preis. Das wäre, dann hätte ich Kohle links, also dann hätte ich Kohle versemmelt. So, dann hätte ich die Chance nicht genutzt. Also macht die Bank Folgendes, die geht hin und sagt, ich sichere mich gegen eine Zinsänderung ab. Ich fixiere meinen Zins quasi so, dass wenn der Kreditzins hochgeht im Hintergrund, weil die EZB sagt, hoch, Inflation ist außer Kontrolle, dass ich dann quasi diese Opportunität, die ich hätte, nächstes Jahr, dass ich die nicht verpasse. Das heißt, versucht die Bank hinzukriegen.
Das schlagen die auf den Preis oder kaufen sich es ein im Sinne von, dass sie sagen,
die kaufen sich eine Versicherung
keine quasi. Zinsbindung oder Zinsbindung und sowas gibt es auch manchmal.
Genau, das hängt damit zusammen. Ich gehe jetzt davon aus, wir haben eine Zinsbindung in irgendeiner Form. Wir haben keine variablen Kredite.
Okay.
Wir haben einen 10-Jahres-Vertrag. Okay? Ja. Da sagen, die Bank muss quasi hingehen und sagen, ich will diese 10 Jahre quasi risikofrei das Ding hier machen, damit ich einen bestimmten Gewinn daraus ziehe.
Ja.
Und wenn ich sage, ich vertraue dir, dann muss ich sagen, okay, ich muss aber trotzdem überlegen, was macht der Zinsmarkt? Und ich muss mich dagegen absichern. Und die Kosten für die Risikoabsicherung, die sind interessant, weil die gucken auch in die Zukunft. Dieses Versicherungsprodukt sagt, was passiert denn mit dem Zinsmarkt? Und wenn du jetzt auf der, wie soll ich sagen, der Gesamtzins, der die EZB quasi lenkt, anders. Wenn jetzt die Erwartung im Markt ist, dass die Inflation wieder hochgeht, weil das wäre der einzige Grund, warum die EZB die Zinsen anhebt, dann ist diese Erwartung da und die existiert auf der Bankseite genauso wie auf der Staatsanleihen-Kreditgeberseite. Ja. Und ich sage also, okay, ich kann mir vorstellen, dass die Inflation wieder hochgeht. Das ist meine Erwartung in den Markt, weil viel neues Geld reinkommt. Also muss ich quasi davon ausgehen, dass der EZB-Zinssatz auch wieder hochgeht. Wenn ich das denke, dann muss ich quasi dieses Szenario absichern. Das kostet mich dann Geld. Und dieses Geld packe ich auf den Kreditzins mit drauf, sage, hier ist mein Angebot. Das Angebot besteht aus, was kostet mich das Geld? Was ist dein persönliches Risiko? Was ist das Zinsänderungsrisiko?
Ja.
Wenn wir sagen, wir machen 10-Jahres-Deal, dann paketiere ich das.
Und, das heißt, man könnte zwar meinen, also nicht, also in der fiktiven Welt gerade, jetzt gerade heute sozusagen, ist der Zins. Kreditzins bei 0%, 0,1, 0,2%. Wir kommen ja aus einer, es gab ja so eine Zeit, wo Kredite quasi fast kein Geld gekostet haben, sozusagen.
Ja, ja.
Aber es könnte sein, dass man an einem Punkt ist, wo man aber weiß, in den nächsten 10 Jahren wird der Zins auf jeden Fall stark steigen. Das bedeutet, ich kriege gar nicht diese 0,3% sozusagen für meinen Kreditzins, sondern die Bank rechnet schon rein, naja, die nächsten 10 Jahre. Also, das klingt zwar jetzt gerade alles ganz schön, wie es jetzt gerade ist, aber warte mal ab, in 10 Jahren wird es so sein, deswegen kriegst du dann doch nur einen Kreditzins von 1%, weil wir uns eben das andere erkaufen müssen mit dieser Sicherheit sozusagen.
Ja, ja.
Okay.
Und wo wir uns gerade befinden, wir kommen aus, wie du gesagt hast, wir kommen aus dieser Zinszeit, wo der Zins bei Null war, durch die EZB, wo auch alle gedacht haben, okay, infinite money forever. Dann hatten wir aber plötzlich aus verschiedenen Gründen Inflationsdruck. Inflation geht hoch, was macht die EZB? Die hebt den Zinssatz an. Wir waren ja schon bei 4%, glaube ich, bei der EZB wieder.
Ist das, was wir auf dem Tagesgeldkonto auch 1:1 fast sehen?
Ja, wenn passt du bei Trade Republic bist, keine Werbung, siehst du quasi exakt den EZB-Zins. Nein, weil es sehr anschaulich ist. Also andere Banken nehmen sich da noch was raus, aber in dem Fall ist es gleich.
Wenn du bei N26 bist, sind es 2,5%.
Genau. Bei mir waren es mal 4%, jetzt sind wir bei 2,5%.
Die EZB
sagt, die sagt jetzt schon quasi, wir sind wieder auf einem anderen Trend, wir gehen jetzt wieder runter. Und das ist genau das Interessante. Die EZB sagt, ich glaube nicht an Inflation oder Inflation ist gerade gut, deswegen gehe ich runter. Der Markt aber sagt bei den Staatsanleihen und bei den anderen Sachen was anderes. Mhm. Der sagt nämlich, Moment mal, das, was ihr macht, die geht ja schon gerade. Ich sehe Inflation wieder kommen und ich sehe, ich sage voraus, ihr werdet den Zins wieder anheben. Spannend. Und das ist der Widerspruch
quasi zwischen. Ja, genau. Ja.
Nee, es ist, oft ist es ja auch nicht, wer hat jetzt Recht, sondern wer hat Recht oder was passiert
das, in Zukunft. Das meine ich. Genau, aber einer von beiden macht doch eigentlich einen kalkulatorischen Fehler, oder?
Ja.
Eigentlich, also einer wird gewinnen. Also einer wird richtig liegen und einer wird falsch liegen, sozusagen.
Ja. Ja. Und das ist, das ist genau das Spannende. Und ich glaube, das ist halt der Punkt, wo du, wo es interessant wird. Einfach aus makroökonomischer Sicht. Und zwar, wer hat Recht? Und was macht das? Was sind die Konsequenzen des Rechthabens?
Weil im Grunde genommen, wenn Verlierer jetzt, aus einer Niederlage quasi.
Ja, wenn, sagen wir mal, der Markt hat Recht und sagt, ich preise da Inflation ein. Weil das so was meine Erwartungshaltung ist. Dann gibt es da ganz viele Akteure, ganz, ganz viele, die sagen, ich glaube das. Bei der EZB ist es ein Akteur.
Ja, gibt es nicht Leute, die der EZB glauben? Achso, nicht, weil die Leute
eine
nicht der
EZB glauben,
sondern, ja, es geht nur um die Institution gerade. Genau. Ja.
Das heißt, man könnte sagen, man könnte sagen, da ist so quasi Schwarmintelligenz schlägt die, das ist oft so das Argument, die Intelligenz des einen Instituts. Auf der anderen Seite könnte man sagen, naja, vielleicht wissen die aber was der Rest noch nicht weiß und so weiter und so fort. Und im Grunde genommen, was halt jetzt interessant ist, ist, der Markt sagt Inflation, EZB sagt keine Inflation. Und im Grunde genommen, wir werden in den nächsten Wochen, Monaten, Jahren halt die Realität sehen. Weil die kurz, ist dann nicht beeinflussbar durch weder den einen noch den anderen, sondern die passiert. Das ist spannend.
Ja, noch kurze Frage. Hat die EZB denn ein Interesse daran sozusagen, dass die Inflation sinkt? Sozusagen,
also ist um die 2% zu halten. Das ist das Ziel.
Ja, aber ich meine, könnte man quasi unterstellen, die EZB gibt es jetzt quasi, also ich will jetzt nicht in Verschwörungstheorien abdriften, aber so dachte man, also ne, ist es in ihrem eigenen Interesse, diese Aussage sozusagen zu geben? Oder kann das der EZB eigentlich egal sein? Könnte die jetzt sagen, Inflation kommt, ich schließe mich mit dem Markt an und sagt, Inflation kommt, ist für mich eigentlich egal. Klar muss ich darauf reagieren, aber ich kann ja reagieren, deswegen ist es mir egal. Oder habe ich selber ein Interesse davon zu sagen, nee, ich gebe aus, Inflation sinkt, damit ich selber davon profitiere oder irgendwie sowas? Oder ist das nicht so?
Es hat schon Signaleffekt. Also je nachdem, was du quasi für einen Zinssatz festlegst, dann das macht schon was mit den Akteuren im Markt. Die sagen schon, okay, Moment mal, die denken das, also glaube ich wiederum, dass andere denken, dass die das auch denken und so weiter. Also es macht schon, hat schon Effekt auf jeden Fall, das ist nicht unbedeutend. Aber die spannende Frage, die sich dann halt stellt, wie viel Effekt macht das denn wirklich? Und was wir jetzt gerade sehen, ist, dass dieser Effekt halt weniger wird. Also wenn jetzt vor einem Jahr noch die EZB gesagt hat, wir senken jetzt den Zins, wäre so, okay, let's go, jetzt passiert was. Und jetzt ist es so, ja.
Spannend.
Ich glaube euch für die nächsten paar Quartale, aber ich sehe euch dann das Thema wieder drehen, weil ihr werdet Inflation bekommen, ob ihr wollt oder nicht. Also gehe ich davon aus, ihr müsst dann, um euer Mandat gerecht zu werden, den Zins wieder nach oben drehen. Also preise ich das schon mal ein. Also labert ihr mal. So, jetzt die vereinfachte Version.
Verstehe ich.
Aber also das gibt schon, also ich glaube nicht, dass man sagt, okay, wenn jetzt die EZB sich irgendwie positioniert, glaubt das der Rest der Welt sofort. Aber es macht schon im ersten Moment was mit den Akteuren, die sagen, okay, man, irgendwie, vielleicht haben die Daten, die ich noch nicht habe und vielleicht sehen die was sich bewahrheiten wird.
Ja, aber vielleicht noch kurz, um den Kern meiner Frage noch kurz auszuschauen, vielleicht habe ich es nicht gut formuliert. Also, um es mal ganz konkret zu sagen, kann die EZB, kann man da jetzt unterstellen, die spielen ein böses Spiel sozusagen? Also, gewinnen die was davon, dass sie diese Aussage machen mit, die Inflation sinkt? Also, haben sie ein eigenes Interesse daran, dass die Leute denen jetzt folgen und sagen, ja, die Inflation quasi sinkt? Weil sonst könnte man sich ja fragen, warum treten sie überhaupt gegen den Markt quasi an? Also warum sagen sie nicht einfach, hey, wir verstehen uns gegenseitig sozusagen, wir sind uns einig, es wird irgendwie steigen oder sinken. Weil sie würden jetzt, eigentlich müsste jetzt ja jemand sitzen, der sagt, nein, wir müssen jetzt ausgeben, das sinkt. Wir positionieren uns ganz bewusst dagegen, aus dem und dem Grund. Aber was ist der Grund, warum sie sich bewusst dagegen positionieren gegen den Markt? Das frage ich mich gerade.
Ich glaube, es ist kein wir gegen die.
Ja, okay.
Es ist eher ein, okay, wir haben, also ich glaube, in der Realität hast du das offizielle Mandat und du hast halt viele Kriterien, die du mit berücksichtigst bei deiner Entscheidung. Und ich glaube, das Dilemma, in dem quasi eine Notenbank steckt auf europäischer Ebene, ist insbesondere nicht nur, schaffe ich mein 2%-Ziel, sondern was machen meine Entscheidungen, was machen die mit quasi der gesamte Wirtschaft in Europa? Im Grunde genommen hast du mehrere Szenarien, die spannend sind, einfach mal zu betrachten, ohne jetzt zu sagen, das ist gut, schlecht oder irgendwas.
Ja.
Sein Szenario ist, grundsätzlich kannst du sagen, wenn die Geldmenge groß ist, dann passiert mehr Handel, weil Leute haben Geld, können sich günstig Kredite nehmen, können handeln, können Dinge erschaffen, können es weiter. Das heißt, du hast eher den Effekt, dass die Wirtschaft anfängt, quasi sich anzukurbeln und zu laufen. Wenn du das Gegenteil machst, also wenn du quasi zu sehr jetzt auf den Markt hören würdest, dann eher dich defensiv positionieren, nimmst du dir die Chance raus, die Wirtschaft quasi anzukurbeln, weil wenn du die Kredite teurer machst, dann bauen weniger Leute Häuser und so weiter, weil es einfach teurer wird.
Das heißt, du selber vorangehen vielleicht als aktiver, damit du nach dem Motto, hey, ich will die Wirtschaft ankurbeln, also gebe ich das mal so raus, weil wenn ich jetzt defensiv gehe, dann trage ich selber wahrscheinlich auch dazu bei, dass es eben defensiver wird und weniger Geld in Umlauf kommt, theoretisch so ein bisschen.
Ja, nicht nur theoretisch, sondern du fragst dich halt immer, okay, ich habe das Inflationsziel, aber was beeinflusst die Inflation denn? Das heißt, du musst schon gucken, so okay, welchem Wirtschaftszyklus befinden wir? Sind wir gerade in einem Boom? Sind wir gerade in einer Rezession? Also wo befindest du dich gerade und was glaubst du, was ist jetzt, also wie wichtig ist jetzt Geld quasi, um idealerweise halt die Wirtschaft wieder anzukurbeln und damit auch quasi die Inflation wieder so auf Kurs zu bringen. Das heißt, das muss schon irgendwie antizipieren. Okay. Dann hast du natürlich immer die Frage, okay, aber wie misst du überhaupt Inflation und so weiter? Das ist ja so ein hochdebattiertes Thema, weil man da sagt, naja, so wenn man, je nachdem, wie man die Inflation misst, kann man ja auch sagen, die ist ja gar nicht so, wir sind ja nah an unserem Ziel. Und da kannst du ja auch so mit diesem Inflations, wie soll ich sagen, im Grunde genommen haben die Instrumente, wo sie sagen, wir gucken uns bestimmte Güter und Dienstleistungen an.
Es ist immer dieser merkwürdige Warenkorb quasi, ne?
Ja, so nach
so dem quasi Prinzip, einfach so gesagt, ja.
Und dann kannst du natürlich auch sagen, ja gut, wenn du den Warenkorb änderst und so weiter, kannst du halt quasi, also kannst du halt so ein bisschen damit spielen. Und
packen wir Autos rein oder packen wir Pharmazie rein oder so. Also es kann ja verschiedene Sektoren geben, wo es ganz unterschiedlich läuft sozusagen. So
genau, ein bisschen, ne? Und das ist halt immer, und dann gibt es halt eine gemessene und die Realinflation und was ist jetzt richtig und so weiter. Das muss man einfach im Hinterkopf halten. Und der allerspannendste Punkt ist, du kannst in der Regel nicht in einer Welt, in der wir jetzt leben, wo wir halt mit anderen Ländern aktiv handeln und Sachen tun, kannst du dich nicht in der Regel komplett entkoppeln von allen anderen.
Ja.
Beispiel wäre, sagen wir mal, die USA sagt, wir haben 10% Staatsanleihen, 10% Basiszins von der Notenbank. Und Europa sagt, wir haben 0%. Jeder halbwegs kluge Investor sagt, ich glaube, die USA zahlt mir den Kredit zurück. Okay, dann hole ich mir die 10% statt 0%.
Klar.
Um das zu tun, muss ich in dem Moment aber quasi sagen, ich gebe euch ja Dollar-Kredit, also muss ich Dollar kaufen, irgendwoher, um denen dann Dollar-Kredit zu geben. So, wenn die Nachfrage nach Dollar höher geht, weil alle sagen, ich kaufe jetzt Dollar, um die Kredite zu machen in Dollar, dann ist der Dollar plötzlich relativ stark.
Verstehe.
Das ist auch das, was wir jetzt gerade sehen, ist jetzt, weil die EZB ist vorausgerannt mit der Zinssenkung, die USA aber langsamer, also geht auch in die Richtung, aber langsamer. Und das heißt, wir sehen jetzt gerade so einen Dip, so nachdem der Euro verliert an Wert. Und das ist auch nochmal ein Kalkül, was du im Unterbewusst machst, ist, oder auch bewusst machst, ist, warte mal ganz kurz, was für eine Handelsbeziehung haben wir denn jetzt? Musst du mit jedem Land eigentlich ein Pärchen bilden und das durchdeklinieren, aber jetzt um der Einfachheit halber, was habe ich für eine Handelsbeziehung mit den USA? Und was passiert? Verkaufe ich denen mehr Güter? Also kaufen die quasi mein Auto in Dollar und wird das Auto damit für die günstiger, kaufen die damit mehr Autos? Oder kaufe ich von denen Sachen? Und je nachdem, was du im Warenkorb hast, sagen wir, ich habe Getreide, Warenkorb, Brot, Mehl, was auch immer. Und wenn ich aber das ganze Getreidezeug auf die USA kaufe und plötzlich mein Euro abrutscht, wird Getreide teurer. Der Dollar
steigt.
Ja, klar. Wird mein Brot teurer. So. Und das ist, du machst diese Betrachtung quasi pro Land, pro Gut, in Landkombination. Und dann kannst du, wenn du jetzt ultra hardcore bist, sagen, okay, ich kann einpreisen, was macht meine Zinsänderung, nicht nur für meine Wirtschaft direkt, also können sie sich Kredite nehmen, sondern was passiert mit meiner Währung im Verhältnis zu anderen Währungen und welche Güter sind dadurch betroffen und was treibt und wie wird das die Inflation beeinflussen oder nicht. Das heißt, du hast eine ultra komplexe Situation.
Und dann kommen ja diese ganzen Tariffs jetzt quasi noch dazu, die eh schon immer laufen, aber die jetzt gerade so medial aufmerksam sind sozusagen, ne? Die ja dann eben da nochmal ein weiterer Faktor in dieser gleichen Gleichung sind sozusagen, ne?
Genau, eine ziemlich krasse Unbekannte in der Hinsicht, weil solange quasi, also sozusagen Zölle gab es ja schon immer, also ja, in der klar. Form. Das heißt, absolut. Es ist nichts ja. in der Form quasi Neues. Es ist nur plötzlich die Frequenz der Änderung ja. und die neuen Zölle, die dazukommen. Hm. Weil natürlich, und das ist jetzt der Gegenpart, wenn ich jetzt die USA bin oder China oder irgendwer anders, jetzt nur in dem Beispiel, das ist jetzt nicht so ein ja. einseitiges Ding zwischen diesen zwei Kontinenten ja. oder Ländern, dann frage ich mich auch, ich hab das gleiche Dilemma. So, das heißt, die laufen mir davon mit den Zinsen, in Anführungszeichen. Das heißt, das wird auf mich einen Effekt haben, weil bestimmte Güter, die von mir jetzt gekauft werden, vielleicht weniger gekauft werden. Hm. So, das heißt, da habe ich einen deflationären Effekt. Aber andere Güter werden vielleicht mehr gekauft, das hat einen inflationären Effekt. Das heißt, und dann kannst du sagen, Moment mal, aber wenn ich da jetzt Zoll platziere,
dann kann ich damit spielen. Oder in irgendeine Richtung habe ich zumindest einen Regler sozusagen. Ne?
Genau. Und dann ist es halt die Frage, wer sitzt am längeren Hebel in dieser Betrachtung? Und das wird gerade, glaube ich, austariert. Und das heißt, und ich glaube, unabhängig davon, was ich glaube, was in Zukunft passiert, diese Unsicherheit preist du ein. Weil Unsicherheit äußert sich in Volatilität, also Änderung. Und dann, und das hat erstmal, glaube ich, Unsicherheit hat, glaube ich, per se erstmal einen inflationären Effekt auf alles, weil es überall eingepreist wird.
Ja.
So, mache ich jetzt diese Fabrik? Vielleicht ist das doof, weil dann zahle ich Zölle. Also im Grunde genommen, diese Unsicherheit treibt die Preise. So, das ist, glaube ich, relativ klar. Und also die Frage Chaos ist halt jetzt.
Treibt die Preise so ein bisschen im Zweifel, wenn man so will, ne?
Ja. Ja, weil es entweder die Güter reduziert, weil du investierst nicht schnell genug oder du investierst nicht in. Vielleicht könntest du vielleicht schneller investieren, machst du aber nicht. Du kaufst vielleicht auch nicht schnell genug. Das hat wiederum einen deflationären Effekt. Also, wenn nicht viel gekauft wird, weil du nicht weißt, kann ich mir dieses Auto jetzt noch leisten oder dieses Haus. Das heißt, das ist so voll schwierig, das pauschal zu sagen, aber im Grunde genommen, Unsicherheit treibt erstmal quasi tendenziell eher die Preise, weil du halt Leute hast, die sagen, ich investiere halt nicht oder ich warte noch einen kurzen Moment. Oder das durch dieses.
Du hattest mit dem Argument der Wärmepumpengedöns, dem ganzen Gesetzkram im letzten Jahr, so, ne, wo dann die Energieindustrie so ein bisschen in Deutschland eben so ein bisschen unsicher war, quasi, ne, was du gesagt hast.
Und im Grunde genommen brauchst du einfach jetzt quasi, brauchen die ganzen Akteure, egal ob es jetzt derjenige ist, der sagt, ich verkaufe dir diese Staatsanleihe oder ich kaufe deine Staatsanleihe, ich gebe dir einen Kredit oder der Baukredit oder der, ich glaube, alle Akteure, die jetzt gerade irgendwie was mit Wirtschaft machen in irgendeiner Form, versuchen jetzt einfach zu sagen, okay, ich muss jetzt einfach kurz verstehen, wie sich die Welt jetzt gerade neu sortiert. Also was passiert in den Zinsmärkten, was passiert mit den Zöllen, was passiert mit den Währungen, wo habe ich überhaupt noch die Chance zu konkurrieren? Bestimmte Güter. Und das sortiert sich gerade einfach neu. Und ich glaube, das braucht einfach seine Zeit, bis man jetzt weiß, okay, das ist jetzt das Game. So, das können wir jetzt spielen. Ja. Und ich glaube deswegen auch, und weiß keiner so richtig, was passiert wird. Zinsen aber hoch, Zinsen runter, weiß ich
genau. nicht. Genau. Aber wäre das jetzt die Antwort auf die Frage der Hörerin, Chiara, wäre dann quasi, okay, durch diesen inflationären Effekt des Chaos im Zweifel und dieser Unsicherheit im Zweifel, und der Kampf, also nicht negativ gemeint, sondern eher dieses zwei verschiedene Perspektiven. EZB sieht das so, der Markt sieht das sozusagen so. Deswegen steigen, also warte mal noch mal ganz kurz, dass ich das zusammenkriege.
Der Markt glaubt nicht, dass die Inflation weiterhin runtergeht. Der Markt glaubt eher, dass sie wieder hochgeht, warum auch immer.
Genau.
Und weil die Banken am Markt hängen, müssen die jetzt quasi Kredite teurer machen, weil alle damit davon ausgehen, dass Inflation kommt.
Ja.
Also Inflation kommt wieder, ist eigentlich die vereinfachte Message. Jedenfalls glauben
die. Kann ich nicht einen Kredit bei der EZB nehmen?
Die ja glauben,
dass Bank. Das wäre ja smart, weil wenn ich sagen würde, ja, ihr glaubt doch, dass es runtergeht, also gebt mir doch einen guten Kredit, wenn ihr so glaubt, in die nächsten 10 Jahre.
Nee, das hat schon Effekt. Also, wie gesagt, die Beschaffungskosten gehen ja runter.
Eingerechnet. Ja, okay.
Nur der Effekt der Unsicherheit oder der Inflation geht wieder hoch. Und wie gesagt, das ist halt nicht nur, was ist jetzt oder was ist in den nächsten 10 Jahren. Und das passt halt, das Bild halt passt halt nicht zusammen. Und
das heißt, die Bank hier in Deutschland, die dir den Baukredit sozusagen gibt, die hängt natürlich an der EZB, aber die sieht eben auch, was der Markt quasi sagt. Und diese Unsicherheit des Marktes prasst sich quasi ein, obwohl die EZB eigentlich ein geringeren Zins sozusagen gerade veranschlagen würde. Aber die Bank ist eben nicht 1:1 an die EZB gekoppelt, sondern die muss ihr eigenes Risiko checken im Verhältnis zu dem anderen Marktteilnehmern.
Und sie sichert sich ja durch halt den Sinn. Markt auch ab, weil sie sagt, hey, ich brauche jemanden im Markt, der mir, der sagt, hey, ich verkaufe dir diese Kreditänderungsrisiken quasi, kaufe ich dir ab oder die nehme ich oder die versichere ich dir. Und diese Versicherung hat halt einen Preis. Und dieser Preis ist halt gestiegen, weil die Unsicherheit im Sinne der Inflationsentwicklung und der Wirtschaftsentwicklung einfach gerade zugenommen hat. Deswegen wird Kredit einfach teurer im Moment. Mhm. Ja. Obwohl die EZB runtergeht. Und das ist das, was viele Leute sagen, hä, wie geht denn das? Aber deswegen hatte ich gesagt, du hast halt diese zwei Komponenten. Was kostet mich das Geld von der EZB? Das wird jetzt gerade günstiger, aber gleichzeitig geht dein Risiko höher und das macht in Summe den Kredit teurer.
Spannend. Also ich habe den Eindruck, ob ich es nächste Woche noch verstanden habe, weiß ich nicht. Aber jetzt gerade habe ich den Eindruck, ich habe es gut verstanden. Also ich finde, das ist sehr nachvollziehbar jetzt. Warum man sich wundert, sozusagen. Weil diese beiden, die sonst vielleicht, ich weiß nicht, wie es in der Geschichte sonst so war, ob die sich sonst einiger waren, EZB und Markt sozusagen, wenn man das jetzt so will, ob das da nicht so diesen Kontrast sozusagen gab, aber jetzt gerade punktuell an diesem Zeitpunkt heute dieser Kontrast einfach relativ weit auseinander liegt vielleicht oder die Bewegungen auseinandergehen. Und das ist halt erstmal, dass man sich dann vielleicht als Konsument oder als Mensch halt erstmal wundert und denkt so, hä? Ist doch komisch, dass die beiden gegeneinander wetten, also gegenläufige Wetten quasi laufen so ein bisschen
gerade. Im Grunde genommen, was du eigentlich willst, ist nicht, also der, wie soll ich sagen, der Preis für Geld sollte eigentlich nicht durch ein Gremium diktiert werden sollen. Also eigentlich müsste selbst diese Komponente, was kostet mich die Geldbeschaffung, variabel sein. Das heißt, es müsste eigentlich nicht den einen zentralen Zins geben für alle, sondern eigentlich müsste ich sagen, ich habe Zugang zu viel Geld. Also ist mein Geld, weil ich den Zugang habe oder weil ich auch eine gute Bonität habe, günstiger, als wenn du zu jemand anderem. Also eigentlich müsste jede Bank ihren individuellen Zins haben, gar nicht den Leitzins folgen, sondern eigentlich müsste jede Bank ihren eigenen Zins haben. Weil dann hättest du quasi alle, wie soll ich sagen, dann hättest du quasi alle Unterschiede auf Banklevel quasi auch damit ausgeglichen, weil da würde der eine sagen, dir Bank gebe ich Zins, der ist günstiger, weil deine Bonität besser ist. Das heißt, Banken hätten mehr Incentive, auch eine gute Bank zu sein, und dann können sie mehr Kredite machen, theoretisch. Und das hast du im Moment, das Modell ist halt relativ frisch, das ist ja auch nicht ewig lange, dieses Notenbankmodell gibt es gar nicht so ewig lang. Wurde nach dem Zweiten Weltkrieg quasi gespielt, oder im Krieg schon gespielt, um quasi auch Krieg zu finanzieren und auch nochmal massiv verändert quasi in den 70ern. Und deswegen, dieses Modell ist auch gar nicht so, wie soll ich sagen, erprobt über die Historie. Und deswegen merkt man jetzt in so bestimmten Konstellationen, globale Weltwirtschaft, du hast so eine Kopplung und so eine Komplexität auch drin, dass du es gar nicht schaffst, dass der Markt und dieses eine Institut, das ist, glaube ich, falsch zu glauben, dass die gleiche Perspektive auf die Welt haben, weil du halt so ein komplexes Thema gar nicht greifen kannst als ein Körper von etwas. Das ist wie, als würde ich versuchen zu sagen, ich diktiere den Preis für Brot in ganz Deutschland, weil ich weiß, welche Bäckerei wie wo Brot verkauft wird. Also es ist so, ja, aber irgendwie komisch. Ja,
das kann ich sehr gut nachvollziehen. Ich frage mich nur gerade, hat es denn aber auch einen Mehrwert? Also könnte man auch sagen, dadurch hast du zumindest so ein bisschen Stabilität und irgendeine Sicherheit gibt dir das sozusagen, jetzt in der Vergangenheit das gibt zumindest?
Das gibt dir so die Möglichkeit quasi, wenn ein anderes Land quasi versucht, dich durch den Geldpreis aus dem Markt zu kicken, kannst du halt mitsteuern. Also du kannst halt die Währung halt steuern, dass die Währungspaare nicht komplett auseinanderlaufen. Also was du machen könntest, wäre zu sagen, naja gut, ich mache jetzt Folgendes, ich zum Beispiel ich bin ein tolles Land. Ich krieg's voll geil hin. Ich krieg unendlich viel Kohle. Du holst dir unendlich viel Kohle, senkst deinen eigenen Zins auf null, holst dir Kohle ohne Ende und dann baust du die geilsten Sachen und dann verkaufst du all diese ganzen Sachen in andere Länder und sagst, ich mache euch jetzt alle platt. So ein bisschen Modell China, so was man dem unterstellt. Ihr seid ja einfach viel zu krass geworden, weil ihr euch selbst quasi die ganze Zeit geboostet ohne Ende. Und dann kannst du sagen, na gut, wenn die den Zins runtertreiben, machen wir das auch. Und dann versuchen wir, diese Währungs- und Wirtschaftsungleichgewichte so ein bisschen gegenzuspielen. Das ist so eigentlich ein Instrument, was du nur brauchst, wenn du auf der anderen Seite Akteure hast, andere Länder, die halt sagen, hey, ich versuche jetzt ein bisschen smarter zu sein und versuche dich jetzt ein bisschen auszutricksen und halt irgendwie meine Wirtschaft überlegener zu gestalten, um deiner dann Platz zu machen, so ein bisschen. Dafür ist das ein gutes Instrument.
Okay, das heißt, so einen Hüter über die Inflation brauchst du eigentlich nicht, weil also für mich wäre jetzt nach dem, was du mir jetzt erklärt hast, hätte ich jetzt gedacht, aber ist doch eigentlich ganz geil, dass da jemand ist, der darauf achtet, dass die Inflation so um 2% schwankt, ist doch eigentlich ganz cool. Aber würde man jetzt sagen, wenn die Notenbank quasi wegfällt, würden das einfach die Banken selber, die eigenen Länder sozusagen selbst übernehmen, dieses Ziel, weil das einfach ein sinnvolles Ziel ist? Oder hätte man da die Gefahr sozusagen, dass einfach Länder sich völlig verschrekulieren und du hast Länder, die platt gehen und keine Ahnung, du hast einfach mehr Volatilität innerhalb der Länder auch und also weißt du, was ich meine?
Das ist so ein bisschen wie mit der Selbstfindung. Es gibt kein, es gibt keinen physikalischen Grund, es gibt keine höhere Erklärung, warum dieses Konstrukt das ist, wie es ist. Mhm. Und es gibt auch keinen guten Grund für eine Inflation eigentlich.
Das heißt,
es ist so, man hat das irgendwie mal so, wie soll ich sagen, man hat sich irgendwann mal entschieden, dass man das jetzt so macht, aus anderen Gründen, aus anderen Motivationen heraus. Aber wenn du jetzt die Frage stellst, warum sollten Preise von Dingen immer mehr steigen? Und das tun sie auch faktisch nicht. Also in vielerlei Industrien gehen Preise auch runter mit der Zeit, was ja logisch ist, weil du gehst ja hin und sagst, ich baue jetzt einen Fernseher und wenn ich davon 10 Millionen baue, dann kann ich pro Fernseher das günstiger machen als nur einen. So, und in vielen Industrien gehen auch die Preise runter, das heißt, du hast eine Deflation. Und dann zu sagen, aber ich will, dass der Fernseher trotzdem teurer wird, ist erstmal so, das gibt nicht so viel Sinn. Und ich glaube, dass dieses Inflationsthema so, es ist wie so ein Dogma, was auch, wie gesagt, du kannst ein gutes Argument finden, vielleicht im Sinne der Länder-zu-Länder-Beziehungen und Handelsbeziehungen und Wirtschaftsbalance und so weiter, warum sagst du, das ist irgendwie ein smartes System, deswegen spielen wir das. Aber das heißt nicht, dass es das Ende das Ende der Fahnenstange ist, das ist das System und das die muss so sein. Die einzige
sinnvolle Lösung ist sozusagen, sondern es kann auch andere sich daraus entwickeln und so weiter.
Okay. Genau, was man halt oft versucht, glaube ich, insgesamt, das ist halt, ist ein zweischneidiges Schwert, was wir halt versuchen in Gesellschaften, ist es halt, Planungssicherheit zu geben. Für alle Beteiligten. Das ist so, Unsicherheit ist blöd für Menschen insgesamt.
Ich will die Planungssicherheit. Aggression.
Genau. Und Unsicherheit macht es halt schwieriger, halt Entscheidungen für die Zukunft zu treffen. Lohnt es sich, diesen Backautomaten hier hinzustellen und mehr Brötchen zu produzieren? Weiß ich nicht. Und was die Sicherheit gibt, ist halt quasi so ein bisschen so eine vereinfachte Variante, die Zukunft vorherzusagen. Und das ist vielleicht zum Grund, warum man sagt, das ist vielleicht ein nützliches Tool, wenn man sagt, naja, die Wirtschaft wächst so und so viel Prozent, Inflation so und so viel Prozent. Also kannst du ungefähr ausrechnen, was dich die Brötchen nächstes Jahr kosten.
Aber das funktioniert ja auch nur so lange, jetzt kommen wir zur aktuellen Situation, solange diese Leitlinie auch eintritt. Sobald diese EZB sozusagen ihr Vertrauen verliert, ist ja genau das Gegenteil. Dann ist es nur ein noch größerer Unsicherheitsfaktor, weil dann hast du auf einmal ja die EZB sagt das, und das ist ja eigentlich meine Leitlinie, nach der ich mich richten will und die mir irgendwie Stabilität gibt, aber auf einmal versagt die, also ne, hat nicht recht sozusagen und dann habe ich mich auf was verlassen, was mir eigentlich diese Verlässlichkeit bietet und dann habe ich noch mehr verloren im Zweifel. Das ist so ein bisschen wie, weiß ich nicht, wenn man in der 10. Klasse merkt, dass die Eltern dann doch nicht mehr alle Hausaufgaben für einen erledigen können, im Zweifel die sichere Leitlinie. Und dann kommt man in die Schule und sagt, hier, die Hausaufgaben, voll gut. Und dann sagt der Lehrer auf einmal, das ist völlig falsch. Und denkst, was, meine Eltern macht Fehler? Das kann nicht sein, das ist unmöglich. Wo ist mein Halt?
Ja, und deswegen, was halt oft, es gibt Stimmen, die sagen, Moment mal ganz kurz, es gibt manche Sachen, die sind einfach blöd. Dann lass sie blöd sein. Versuch nicht, sie auf Krampf unblöd zu machen. Beispiel wäre jetzt, wenn man sagt, okay, die Wirtschaft ist in bestimmten Richtungen jetzt im Eimer. Jetzt kannst du zwei Dinge tun. Du kannst sagen, Moment mal, aber, also, sagen wir mal, fiktives Unternehmen. Sagen wir, du hast ein Unternehmen, dem geht's jetzt nicht so gut. Kannst sagen, okay.
Nennen wir es Bauchweh oder Kuftmansa.
Irgendwas. So. Kannst sagen, okay, wir haben jetzt die Möglichkeit zu sagen, wir nehmen jetzt Kohle aus dem Nichts. So, wir schaffen jetzt Kohle, günstige Kredite. Und geben die im Unternehmen und hoffen, dass es das wieder hinbekommt. Und manchmal ist es so, dass man sagt, na gut, manchmal muss es auch so ein bisschen erstmal passieren, damit sich die Leute neu sortieren können. Weil im Grunde genommen, wenn ich jetzt ein Bäcker bin und ich sage, oh, ich habe dieses Jahr weniger Brötchen verkauft und nächstes Jahr auch weniger Brötchen verkauft und im nächsten Jahr auch weniger Brötchen verkauft, dann will vielleicht niemand eine Brötchen kaufen. Dann kann ich sagen, ich gebe dir aber 10 Jahreskredit, kannst du in den nächsten 10 Jahren noch Brötchen backen. Das kommt schon wieder, die Leute. Oder man muss sagen, ja, dann ist es halt leider nichts geworden mit deinen Brötchen. Mach halt was anderes. Vielleicht ist dein Brötchen auch einfach nicht gut.
Also eine Wette, ne? So. Du wettest entweder darauf, dass die Produktivität gesteigert wird, wieder, wie du gesagt hast, ne? Dass er es hinkriegt, das Geld sinnvoll nutzt, aber es gibt eben auch die Wahrscheinlichkeit, dass er sich auf dem Geld ausruht, Stichwort Subventionskritik, Willi, ne? Und dann nichts daraus wird. Ja.
Und ich glaube, was jetzt, was man halt einfach für Deutschland speziell sehen muss, ist, wir haben jetzt quasi, normalerweise sagst du, wann machst du Schulden? Idealerweise machst du Schulden, wenn du eine Aufwärtsdynamik hast, wenn du merkst, hey, ich habe eine Gehaltserhöhung bekommen, ich kann mir jetzt einen Kredit holen und so, easy peasy, ich hab's voll im Griff. Wenn du aber gerade arbeitslos geworden bist, dann machst du in der Regel keine Schulden. Außerdem gibt dir keiner das Geld. So, jetzt gerade sind wir in so einer Gabelung quasi als Land, wo wir sagen, wir wissen nicht mehr, ob wir in den nächsten 3 Jahren, 4 Jahren halt noch diese gleichen Einnahmen haben werden auf der Einnahmenseite als Land. Also da ist eine sehr große Unsicherheit drin. Und jetzt wollen wir aber quasi sagen, wir wollen ganz viel Geld holen, uns leihen für Projekte. Das ist halt, die Wette wird halt einfach nur größer, also das Risiko der Wette, das ist so ein bisschen bei Tipico, wenn du sagst, oh, du setzt auf eine scheiß Fußballmannschaft und hoffst einfach, dass du Glück hast und das hat geklappt. Mhm. Diesen Charakter hat das so ein bisschen, man sagt so ein bisschen, scheiße, uns geht es gerade schlechter und wir machen aber den Wetteinsatz größer, weil die Quote ist ein bisschen geil, aber die Quote ist auch teuer. So, also, weißt du, was ich meine? Also, es ist so ein bisschen, Timing-Sache ist gerade einfach vielleicht nicht so die, wo man sagt, das ist eine sichere Bank, sondern eher, ja, okay, wir müssen vielleicht ein bisschen Risikoaufschlag machen.
Genau, aber ich würde sagen, könnte man positiv sagen, um es nicht in das Extrem zu treiben, im Sinne von, das ist dann jetzt eine Scheißmannschaft oder so, könnte man nicht sagen, vielleicht, also um das positiv zu sehen sozusagen, nur die Frage, wenn dann jetzt noch, weil in 3-4 Jahren oder in 2 Jahren vielleicht macht es gar keinen Sinn mehr sozusagen. Also man könnte wahrscheinlich auch denen das Argument spielen zu sagen, lass uns das lieber jetzt noch machen, jetzt sind die Quoten noch ganz in Ordnung sozusagen. Wir haben da noch irgendwie so ein bisschen Hoffnung und haben so ein paar Sachen, die wir da irgendwie argumentieren können, warum das funktioniert. Wenn es uns in 2-3 Jahren sozusagen die Zahlen alle auch noch mal gegen uns sprechen, dann kriegen wir eh kein Geld. Und dann kann man natürlich sagen, wahrscheinlich als Regierung oder als Land, die das dann irgendwie entscheiden müssen, dann lass lieber jetzt probieren, anstatt zu sagen, naja, wir stehen jetzt dieses Negative quasi einfach durch, was wahrscheinlich immer kein schönes Gefühl ist, das zu sagen als Land. Im Zweifel könnte ich mir vorstellen, oder?
Wenn du jetzt aus Investorenbrille drauf guckst, dann willst du zwei Dinge. Du willst auf der einen Seite sagen, okay, ich gebe dir das Geld, mach was damit. Aber du brauchst halt auch der Plan, der dann quasi da mitgeliefert wird, sagt, das sind die Dinge, die wir tun wollen. Der muss halt quasi so viel Hoffnung in sich tragen für das Gegenüber, dass das Gegenüber sagt, okay, ich sehe, wie du da rauskommst. Also ja, so nach dem Motto, du kaufst jetzt die schlechteste Fußballmannschaft aus der Drittliga und sagst, ich bring die in die Bundesliga. Okay, cool, ich glaube dir, aber wie genau? Mhm. Und dann musst du sagen können, ich kaufe Spieler, Jürgen ich mache dies und das. So, ich hole den Klopp. Ja. Oder ich hole mir Red Bull als Sponsor, was weiß ich. Ja. Und das ist genau klar, diese Diskrepanz, die entsteht zwischen, naja, okay, wir glauben euch, aber der Plan scheint nicht so 100% wasserdicht zu sein. Und das ist halt das, was die Wette einfach ein bisschen riskanter macht. Was die Wette weniger riskant machen würde, wären so Sachen wie, okay, wir gucken, dass der Gesamthaushalt quasi in Balance kommt. Also wir gehen an die Ausgabenseite ran. Weil was wir nicht beeinflussen können, ist die Einnahmenseite. Die wird sein, wie sie wird, aber die Ausgaben können wir beeinflussen. Das würde man als Privatperson, als Unternehmen sofort machen. So, okay, lass mal die Ausgaben unter Kontrolle bringen. Und ich glaube, davon ist zu wenig gerade in dem Mix. Es ist eher so, okay, wir machen Investitionen, das ist cool, aber wie werden die sich rentieren? Weil, wie du gesagt hast, die eine Hälfte ist Flugzeuge, Panzer und so weiter. Die macht nicht so viel danach, so, außer es kommt der Kriegsfall und den willst du eigentlich nicht, will niemand haben. Ja. Und der Rest, Infrastruktur, ja, aber wer fährt denn auf diesen Straßen? Ne? Und so. Und die Story muss halt stimmen. Es ist alles eine Story, die du erzählen musst. Und ich glaube, die Story ist halt einfach noch nicht schmackhaft genug. Ich glaube, da muss noch ein bisschen Pfeffer und Salz dran.
Ja, verstehe ich. Ja, finde ich nachvollziehbar. Ich hatte gerade noch einen Punkt, aber ich habe ihn, glaube ich, vergessen. Genau, das wollte ich noch fragen. Gibt es denn, also ich weiß gar nicht, ob das offiziell quasi ist, aber könnte man nicht, wenn man sagt, ich bin jetzt Land Norwegen. Und ich will die Staatsanleihen von Deutschland kaufen und ich will diesen Kredit dir geben, Deutschland. So. Ja. Dann frage ich mich jetzt, ob das zu naiv gedacht ist. Nee, ob ich jetzt zu verrückt denke, sozusagen eher.
Ja, ja.
Jetzt könnte man sagen, es ist einfach ein ganz normales Handelsgeschäft, sozusagen. Du kriegst Geld, ich krieg Geld, wir wollen beide profitieren, du kurzfristig, ich langfristig, sozusagen. Punkt, wir machen einen Punkt unter den Deal. Aber wie wahrscheinlich ist es denn, dass man sich dieser Fußballbeispiel, wenn in dem Vertrag nicht nur Ablösesumme X steht und Gehalt so und so, sondern eben noch steht, Bonuszahlung bei Champions League Sieg. Bei 10 Aufstellungen in der Mannschaft kriegst du das noch. Also, dass man dann sagt, hey, wir sind jetzt Norwegen, wir geben euch dieses Geld zu einem super geilen Zinssatz, aber dafür verkauft ihr Gut XY, das wir brauchen, das, wo wir schon lange drüber handeln, uns zu weniger Geld. Dafür versucht ihr sozusagen VW zu überzeugen, dass die bei uns eine Fabrik bauen. Keine Ahnung, also dass man sich quasi das würde in meinen Augen so Sinn machen, dass man sagt, vielleicht als Europa sozusagen hast du das Interesse, dass die Wirtschaft in Europa wächst, weil der Euro, und das haben wir ja gerade gelernt, weil Währungen sind ein großer Faktor, wir wollen das stärken, auch wir als Norwegen haben nichts davon, wenn du als Deutschland scheiße dastehst. Also ist es nicht nur harte Zahlen, die wir da reinkoppeln, sondern komm, wir geben euch den ein bisschen besser, obwohl wir es eigentlich faktisch unsere Leute nicht so berechnet haben. Aber wir machen das nicht nur aus gutem Willen, sondern wir wollen auch ein bisschen was dafür haben. Also XY noch dazu. Ist sowas offiziell oder wird sowas wahrscheinlich passieren, aber wird nicht in der Öffentlichkeit sozusagen verhandelt? Kriegt man davon was mit sozusagen? Weil es würde mich so wundern, wenn man es nicht macht. Weil es wäre in meinen Augen so super logisch, das daran zu koppeln, dass es nicht nur eine reine Zahlenschieberei ist, sondern eben noch andere Dinge dranhängen.
Ich glaube, also mir bekannt sind drei Instrumente in diesem Kontext, die so ein bisschen passen, aber nicht so richtig. Also so ein Instrument wäre halt, dass man halt sagt, gut, oder anders gesagt, erstmal muss man sich, glaube ich, die Frage stellen, wenn wir jetzt sagen, Norwegen gibt Deutschland Geld, dann ist die Frage, wer genau in Norwegen?
Okay. Der Staatsfonds zum Beispiel?
Der Staatsfonds könnte zum Beispiel sagen, der Staatsfonds hat quasi, wie soll ich sagen, also in Norwegen ist das, glaube ich, so funktioniert das, glaube ich, so, dass das Geld, was aus bestimmten Industrien, die auch staatlich geführt sind, zum gewissen Teil Öl und Gas zum Beispiel, dass da das Geld, die Gewinne genommen werden, die werden in den Staatsfonds investiert. Aber der Staatsfonds ist quasi das Geld der Bürger in der Hinsicht. Weil Norwegen hat quasi eine andere Einnahmequelle neben Steuern, das ist nämlich noch so Unternehmen, die von Staatsrat geführt werden, die halt auch quasi. Und wenn jetzt zum Beispiel der Staatsfonds sagt, ich gebe Deutschland einen Kredit, der unter Markt ist, also günstiger als, dann würde man quasi sagen, ich mache jetzt eine Wette, der geht für die Bürger, dass die Bürger was davon haben. Und das ist, glaube ich, erstmal oft schwer, seinen eigenen Investoren zu verkaufen. Und deswegen muss man fragen, wer macht das denn genau?
Ja,
und dann könntest du sagen, das machen die Notenbanken unter sich. Dann wäre aber die Frage, können die das? Dürfen die das? Also ich glaube, da gibt es viele, viele Konstrukte, wo man am Ende rauskommt und sagt, ja, klingt auf dem Papier nice, aber in der Praxis super schwierig umzusetzen. Was man, glaube ich, aber schon macht, ist halt, das ist so ein bisschen so ein anderes Instrument. Neben anderen ist zum Beispiel, dass man sagt, man kann bestimmte, man kann sich bestimmte Sachen so ein bisschen absprechen. Also im Sinne der vielleicht auch der Wirtschaftspolitik. Man macht Gesetze, die einen so ein bisschen näher aneinander bringen. Ne? Zum Beispiel dieses Energiegesetz, wo man sagt, wir schieben uns gegenseitig den Strom zu, je nach Verfügbarkeit und so weiter. Wo man sagt, man versucht schon auf Staatsebene sich so ein bisschen das Schicksal so aneinander zu binden, dass man auch quasi, als eins gesehen wird. Als Europäische Union ist nicht nur Deutschland als einzelnes Land, sondern wir gucken, dass wir näher zusammenkommen, dass wir unsere Stärken und Schwächen so ein bisschen ausbügeln. So, das ist so ein Instrument.
Wir profitieren sozusagen mit der Wette. Also dann wäre quasi ja wieder, ne, was hat man davon? Naja, dass der Euro an Wert gewinnt oder keine Ahnung, dass man einfach besser dasteht als europäisches Land sozusagen. Dass man dadurch bessere Kredite bei anderen bekommt und so weiter.
Klar, es gibt ja auch Stimmen, die sagen, hey, wir brauchen eigentlich eine Fiskalunion im Sinne von, wir haben ein europäisches Budget und nicht ein Deutschlandbudget, ein Staatsbudget. Aber ich glaube, da merkt man schon, das ist noch nicht so ganz easy, das umzusetzen. Was es halt auch gibt und das ist halt so ein bisschen an dem ganzen Thema vorbei ist, was man natürlich auch macht, jedes Land hat irgendwelche Hilfeleistungen, die sie an andere Länder gibt. Teilweise sind die irgendwie sinnvoll, teilweise vielleicht auch nicht. Aber das ist so ein bisschen, glaube ich, der Weg zu sagen, hey, guck mal, unser Land gibt euch ja auch Unterstützung. Ob es jetzt im Katastrophenfall ist oder einfach so, Entwicklungshilfe, irgendwas Hilfe.
Nehmen wir den Nuklearschirm, den Frankreich jetzt gerade anbietet, sozusagen. Ne? Sagen jetzt hier, ne, wir Deutschland und Co., wir wollen unsere Atomwaffen für euch sozusagen im Zweifel euch unter unseren Schutz stellen. Das werden sie nicht vielleicht kostenlos machen, sondern die werden dann sagen, hey, dafür kriegen wir von euch vielleicht irgendwas so ein bisschen in die Richtung.
Irgendwie so, ja. Aber ich glaube nicht, dass es so, wie soll ich sagen, so dieses sehr direkte, so nach dem Motto, hey, ich glaube an euch, hier ist Kohle, let's go, sondern es ist eher, guck mal, wir haben jede Organisation, die kriegt Staatsgelder und die gibt euch wiederum Geld, damit ihr irgendwas machen könnt und eine Hand wäscht ja die andere, also wäre es voll cool, wenn ihr jetzt auch irgendwie vielleicht mitbietet, aber dann vielleicht günstiger. Aber das ist glaube ich, würde ich nicht drauf wetten. Das ist nicht so ein safe Ding. Was man auch wissen muss, ist halt, das geht halt in die andere Richtung auch. Ne? Also wenn zum Beispiel jetzt Deutschland als die stärkste Wirtschaftskraft in Europa nicht so gut dasteht, dann gehen auch die Zinsen in den anderen Ländern mit hoch, weil die im Zweifel sagen, hey, Moment, aber ihr kriegt ja diese Ausgleichsleistung. Ne? Deutschland zahlt ja, weiß ich, wie viele Milliarden ein. Davon profitiert ja auch Polen zum Beispiel als ein Pärchen, aber auch andere. Und wenn das Geld aber weniger wird, weil Deutschland sparen muss oder weil Deutschland die Inflation quasi treibt, die euch auch mitbetrifft, dann, also man merkt halt, es geht in beide Richtungen, deswegen wird man so ein bisschen auch nervös auf europäischer Ebene und sagt, ey, ihr wisst schon, dass ihr hier eigentlich so ein bisschen uns alle so ein bisschen mit euren Entscheidungen mit reinzieht. Also lasst mal ein bisschen gemeinsam entscheiden in irgendeiner Form. So.
Ja, was mich als sozusagen schon seit Kindheit an immer warum nicht Europa ein Land sozusagen ist, irgendwie gerade so ein bisschen freut, wenn ich die Nachrichten lese, dass ich mir immer so denke, so, ach witzig, irgendwie fühlt es sich teilweise gerade so an, als war, ist man sich zumindest auf, von der Ebene, die man mitbekommt, auf europäischer Ebene zwischen den Ländern so nah, wie ich das in meiner, wo ich mich jetzt, seitdem ich mich so ein bisschen dafür interessiere, noch nicht mitbekommen habe. Das finde ich irgendwie ganz, ganz schön zu sehen. Das ist so ein bisschen die Kehrseite der Medaille, dass eigentlich ist es kein schönes Thema, unter dem das alles passiert und viel Chaos sozusagen. Habe ich gerade den Eindruck, dass zumindest das, was nach außen gegeben wird, einigermaßen cooles Zusammenstehen ist, dass dann selbst irgendwie auf einmal Erdogan wieder Teil der Family ist, so der immer Flak gekriegt hat in den letzten Jahren und sich auch nicht mit Ruhm bekleckert hat, vielleicht aus europäischer Sicht. Auf einmal ist er dann irgendwie, ne, lässt sich mit Zelensky abbilden und hat den Schirm über Zelensky, das Symbolbild und schon auf einmal denkt man, ja okay, vielleicht kann man ja doch mit der Türkei nochmal irgendwas anfangen und so. Und ich habe das Gefühl, in Europa ist es zumindest gerade ein bisschen mehr zueinander wenden. Und die Diskussion über welche rechte Regierung wurde jetzt wo gewählt und so, ist gerade so ein bisschen stummer geworden irgendwie. Aber natürlich kann ich nicht abschätzen, wie sich das sozusagen erkauft wird. Es kann natürlich auch sein, dass im Europäischen Parlament und hinter den geschlossenen Türen da die fiesesten Deals ausgehandelt werden sozusagen und das alles nicht aus brüderlicher, freundschaftlicher, gemeinsamer europäischer Idee entsteht, sondern eher aus Druck, Not und wir müssen halt. Aber ja, irgendwie finde ich das so ein bisschen die netten Nachrichten der letzten Wochen, wenn man da immer so mal drauf guckt und denkt, ach cool, irgendwie, ja, gucken.
Ja, ich glaube tatsächlich auch so die, wenn sich Streitigkeiten darüber ergeben, dann ist es gar nicht so sehr, gibt es Sinn oder nicht. Ich glaube, da findest du sehr schnell Mehrheiten für ja, ein gemeinsames, starkes Europa. Ich glaube, wo die Leute auseinanderdriften, ist bei dem Wie.
Auf jeden Fall. Und das ist ja auch okay, das ist ja fair. Ja.
Genau, das ist ja auch Teil des Schaffungsprozesses irgendwo. Ja. Und deswegen, ich glaube, wie gesagt, ich glaube auch die meisten, denen ist klar, hey, also du willst nicht zurück zu, hier ist Deutschland, hier ist Frankreich, so jeder für sich.
Die Frage vor allem ist halt nicht bei den großen Playern gerade sozusagen, die sich
anders aufstellen. Genau, du willst eigentlich schon Gegengewicht, aber die Frage ist halt, was ist so, wie sieht dieses Konstrukt halt aus? Und das ist, glaube ich, das, was wo die Leute sich einfach nicht so richtig einig werden.
Ja.
Aber ja, teile ich total die Gedanken zu sagen, hey, man rückt jetzt zusammen, man guckt jetzt, wie kann man jetzt gemeinsam was Cooles hinbekommen. Und
ja. Ich bin noch mal so ein bisschen gespannt, aber da bin ich auch ganz wenig quasi gar nicht im Thema. Letzter Satz, dann können wir auch gleich einen Punkt setzen. Ich habe noch nicht gefrühstückt. Diese ganze Geschichte mit NATO und Viktor Orban und so, dass du halt irgendwie und auch, dass du quasi immer siehst, dieses alle Stimmen für XY in Europa, alle sind sich quasi einig und Orban ist quasi dagegen. Und dann gibt's ja immer diese Regelung mit so, es müssen alle dafür sein, bei manchen Sachen, bei anderen Sachen irgendwie nicht und so. Und wie kann, und also ich frage mich so ein bisschen, warte, Orban ist Rumänien, ne? Nee.
Ungarn,
danke.
Rumänien, eine andere Baustelle.
Ja, es ist überall Baustelle. ob irgendwas bald vielleicht greifen wird im Sinne von, ne, wenn Amerika wirklich aus der NATO sozusagen austreten will, was ja jetzt immer so ein bisschen zumindest schwebt und ob es einfach nur Chaos sehen ist oder nicht. Und wir bei den Zöllen manchmal dieses, wir sagen jetzt, wir machen das, dann am nächsten Tag revoken wir es aber schon wieder und dann sagen wir, es ist jetzt im Moment auf Halt und so. Kann natürlich mit NATO absolut genauso sein. Aber ob in diesem Zuge, weil ja Amerika sozusagen auch immer der Leader der NATO sozusagen war, auch nach dem Zweiten Weltkrieg, ob sich dann die NATO nochmal umstrukturieren wird in einer gewissen Form durch den Austritt oder durch diese Gefahr des Austritts. Oder was jetzt mal zwischendurch ja auch mal ein bisschen durch die Medien ging, ob es einfach nochmal eine weitere Union sozusagen gibt. Dass es jetzt quasi dann die EU gibt, die NATO und dann in Richtung Fiskalunion, also genau so ein Gedanke zu sagen, okay, es gibt dann aber eben noch mal das, ich weiß nicht, die G6 oder so und es ist dann Frankreich, Deutschland und Co., weil man merkt, so eine Blockade nervt irgendwie und wir machen jetzt unser eigenes Ding noch mal in einem Kreis oder man kickt halt dann irgendwie Orban raus, wenn man feststellt, ich kann das ja nicht beurteilen, schlussendlich, aber wenn man merkt, das ist der einzige Bremsklotz gerade, der uns davon abhält, sozusagen eine gemeinsame NATO-Lösung zu finden, die wir alle sonst für sinnvoll erachten. Und da ist einer von den ganzen Staaten, die halt irgendwie die ganze Zeit Nein sagen, dann mussten wir vielleicht irgendwann sagen, du bist einfach nicht mehr Teil der NATO, wenn das so einfach geht, sozusagen. Ne? Das ist natürlich die Frage.
Ja, ja.
Weil du kannst auch nicht jeder, der eine andere Meinung hat, natürlich einfach kicken. Aber es ist ja wie bei einem Unternehmen wieder, um das sozusagen, wenn du merkst, ja, keine Ahnung, 19 von 20 Mitarbeitern wollen diesen Kurs halt einlegen, und du hast jetzt schon mehrere Jahre mit dem Arbeiter 1 diskutiert, dann ist vielleicht irgendwann der Schritt zu sagen, ja gut, dann ist es vielleicht nicht mehr unser gemeinsames Konstrukt, an dem wir jetzt zusammen arbeiten sollten und könnten.
Ja, ja. Es ist super spannend. Es ist super spannend. Ich glaube, das ist genau der jetzt aktuell wichtigste Punkt ist, was ist das Zukunftsszenario mit gegen Russland? Und ich glaube, Europa ist sich nicht einig und ich glaube, das ist auch eine relative Scheineinigkeit. Also dieses 19-1, ich glaube, das ist nicht so. Und ich bin gespannt, wie das am Ende ausgeht. Und mir macht es ein bisschen Sorge, zu sagen, ja gut, wir wollen das jetzt so zu machen, was eher eine Also wir wollen jetzt quasi, weiß ich nicht, bestimmte Dinge tun, die uns in eine riskantere Position bringen. Dann weiß ich nicht, ob das Die Zeit wird zeigen, wer am Ende des Tages recht hat. Und das ist, ich glaube, es ist nicht so eindeutig, wie man das denkt. Also ja, irgendwas, genau,
das ist die Frage.
Ich glaube, dahinter die Kulissen werden Gespräche geführt, wo man sagen könnte, hey, krass, gut, dass Orban, also die Gegenposition, man hat es skizziert, gut, dass der jetzt da nicht blind mit reingelaufen ist in eine Situation, der man vielleicht gar nicht sein möchte.
Ja, das fände ich jetzt persönlich aus meiner Perspektive super quatschig sozusagen, weil dann würde ich mir denken, naja, dann sei als Land doch wenigstens clever und mach nicht irgendeine Scheineinigkeit sozusagen, sondern dann positioniert euch und dann vermittelst du zumindest auch keine Scheineinigkeit. Also ist die Frage, ob diese Scheineinigkeit dann mittelfristig einen Mehrwert bietet oder eben nicht, weißt du? Weil ich persönlich verlasse mich ja darauf, dass da Menschen sitzen sozusagen, die Ahnung von Kriegsführung und Nicht-Kriegsführung sozusagen haben, so, und die reden miteinander. Und wenn ich da jetzt quasi ein 19-1 sehe, im Zweifel, naja, also das ist ein Beispiel, so, dann verlasse ich mich darauf, dass da Menschen saßen, die gesagt haben, okay, wir sind uns einig. Wenn ich natürlich dann jetzt denke, ich habe da Menschen gewählt, die jetzt dann irgendwie da ja sagen, aber eigentlich nein meinen und das aber nur nicht sagen, weil sie nicht sagen dürfen, wollen, was auch immer, dann, klar, dann wird die Zeit natürlich uns in den Arsch beißen sozusagen, weil dann wird sich spätestens, wenn man dann diese Entscheidung trifft und zum Beispiel Orban kickt, jetzt in dem Beispiel, dann wird man ja auseinanderfallen, wenn man dann merkt, ah nee, wir sind ja eigentlich gar nicht einer Meinung, eigentlich haben wir es immer nur so propagiert. Das wäre natürlich ein großes Problem.
Ich glaube halt, dass es meine Scheineinigkeit war eher auf die einzelnen Länder bezogen. Ich glaube nicht, dass es so klar ist. Innerhalb der Länder,
okay.
Ja, ja, genau. Also ja, okay, Deutschland ist das Beispiel dafür, wenn du jetzt sagst, wenn du jetzt die aktuellen Wahlen nimmst und die Ergebnisse, wie einig ist man sich da? Und ich glaube, da hast du auch, da merkst du, okay, das ist keine 1-0, das ist keine sehr klare Positionierung. Und ich glaube, dass das quasi diese Schwierigkeit mit sich bringt, nach dem Motto, wenn du halt quasi auf Landesebene, das gleiche Beispiel Frankreich, so, wie stehst du jetzt gegenüber Russland in Zukunft und heute? Die Leute sind sich da nicht einig und das hochkumuliert auf EU-Ebene, dann hast du 19-1. Aber ich glaube, dieses 19-1 ist in den einzelnen 19 oder auch im 1, selbst Orban ist ja nicht der Fan, also der hat ja nicht nur Fans, also im Gegenteil. Da merkst du halt, okay, da positionieren sich quasi die Länder so, dass sie intern quasi auch dafür Shit bekommen. Und ich glaube, das ist genau das, dieses vermeintliche, wir sind uns einig, ist es gar nicht so, wenn du es mal runterbrichst auf die einzelnen Länder, davon rede ich gerade. Und das kann halt sehr schnell in alle möglichen Richtungen sich entwickeln, hinzu, okay, Orban wird gekickt oder die 19% flippen alle.
Ja, klar.
Das könnte auch übermorgen passieren. Und das meine ich mit, das ist gar nicht so, sozusagen, ich glaube, diese Einigkeit ist eine Zeitbetrachtung. Ich weiß gar nicht, das meine ich mit, die Zeit wird es zeigen. Wird das denn noch so sein oder wird es am Ende so sein, dass du sagst, wir sind die 19 inklusive Orban gegen den einen, der noch nicht gesagt hat, wir machen es jetzt so. Und das finde ich gerade super spannend zu beobachten, ohne zu sagen, ich weiß jetzt, wie es ausgeht wird.
Ja, klar. Und das hast du ja in Demokratie quasi immer, ne? Wenn so eine übereuropäische sozusagen, wenn da irgendeine Entscheidung getroffen wird, kannst du das ja immer sagen, dass du immer sagst, naja, aber du weißt ja nicht, also weil in den Ländern wird es ja immer, es gibt ja nie 1-0-Entscheidungen in den Ländern sozusagen. Das heißt, jetzt ist gerade in Deutschland vielleicht 70-30. Also wenn man jetzt nur die Parteien betrachtet und innerhalb der Parteien hast du ja auch noch unterschiedliche Perspektiven. Das heißt, klar, das könnte man quasi immer sagen, aber ja, man hat ja schon finde ich auch, also zumindest in den letzten Jahren, den Eindruck, dass diese eher die rechten Kräfte sozusagen in Europa stärker werden und die sind ja in der Regel gerade eher pro Russland, nicht im Sinne von pro Krieg oder pro Angriffskrieg oder keine Ahnung was, sondern eher im Sinne von eine Gegenposition zu dem, was wir gerade vielleicht haben und deswegen verstehe ich, dass man sagt, naja, das kann auch sein, dass es jetzt in den nächsten 2-3 Jahren sich einfach wandelt von 19 zu 1 zu 10 zu 10 oder keine Ahnung was.
So. Und deswegen war ich halt quasi, das ist so ein Punkt, wo ich sage, man muss vorsichtig sein mit so Entscheidungen wie, lass mal Ungarn schnell mal kicken, weil die uns gerade nicht gerade passen, so. Weil das ist genau der Punkt, du kannst halt bei Demokratie nicht einfach sagen, ne? Es gab den Grund, warum gesagt hat, wir wollen Einigkeit haben, dazu zählt jede einzelne Meinung. Wenn du jetzt sagst, ja gut, aber die passen jetzt gerade nicht, die kicken mehr raus, dann könnte schnell der Punkt kommen, wo du sagst, ah, andere Länder sehen das eh nicht und sagen, okay, wir sind auch dagegen, dann wollen wir jetzt auch raus und sehen das als eine Art Exit-Strategie. Und deswegen würde ich halt sagen, man muss das halt aushalten, auch wenn es nicht perfekt passt und man da so einen Störenfried hat, in Anführungszeichen, aus der aktuellen Perspektive. Sagen,
ja, ich glaube, so sein Grund davon, wie lange man schon Stress hat. Also das kann ich halt
ja, nicht. Ja, aber das Gefühl, seitdem wir, die brichst du halt nicht aus Gründen, unabhängig davon, ob dir das Ergebnis nicht passt. Sonst ist die Frage, sonst kannst du ja immer sagen, ja, ich nehme mir einfach das raus,
aber wenn wir jetzt sagen,
ich schieb die ab, die will ich passen, weißt du, ich
meine. Aber würdest du nicht zustimmen, wenn du jetzt sagst, okay, also aus meiner Brille gerade, weil ich nicht in dem Thema bin, ist seit 20 Jahren, hört man immer wieder, ja, Ungarn ist dagegen, Ungarn blockiert XY und so weiter sozusagen. Und ich bin total bei dir, wenn man sagt, es gibt jetzt sowas wie einen Krieg und dann kannst du nicht auf einmal sagen, jetzt treffen wir schnell eine Entscheidung und alle, die dagegen sind, kicken wir raus. Auf jeden Fall, weil das ist nicht das System. Aber wenn du als eine Wertegemeinschaft, Union, Kriegs-, NATO, was, whatever Gemeinschaft, feststellst, naja, okay, wir haben jetzt ein System gefunden und jetzt 20 Jahre lang, wenn wir jetzt mein Beispiel mitgehen sozusagen, ne, 20 Jahre lang blockiert immer einer Dinge, wo wir aber alle anderen dafür sind sozusagen, dann fände ich das vertretbar, trotz aller Prinzipien sozusagen, zu sagen, ja, okay, wir haben es jetzt lang genug probiert und so, es funktioniert für uns jetzt nicht und da müssen wir uns quasi trennen. Wenn die Zeit, das sozusagen, also ich finde, Zeit ist halt eben ein wichtiger Faktor, der damit reinspielt, um eben genau das, was du sagst, zu verhindern, ja, das passt mir nicht, dann kicken wir den, weil das darf natürlich nicht passieren, wenn man sich einmal darauf einigt. Aber würdest du das nicht auch sagen, weil das hast du doch in Unternehmen quasi doch ganz ähnlich, oder? Wenn du sagst, okay, wir haben dich ja mal eingestellt, wir committen uns zu dieser Idee sozusagen und wir kicken dich jetzt nicht einfach nur, weil wir können nicht einfach jeden kicken, der jetzt mal einen Tag zu lange für irgendein Projekt gebraucht hat. Aber wenn ich jetzt auf Unternehmensperspektive 3 Jahre meinetwegen merke, es funktioniert einfach nicht so richtig, dann würdest du doch auch überlegen, wie kann man Wege finden, also vielleicht ist es auch nicht sofort das Kicken, aber vielleicht, wie kann man Wege finden, dass eine Person nicht alles blockiert, was wir hier machen wollen, sozusagen.
Ein Unternehmen ist keine Demokratie. Im Gegenteil, es ist eine Diktatur, wenn du so willst. Der Gründer, der Eigentümer entscheidet alles. Pech. Für den Rest. Und das ist der fundamentale Unterschied, würde ich sagen. Wenn im Unternehmensland, ja, sofort, kick die Person raus, wenn dich nervt, selbst wenn die einfach nur komisch guckt, so, wenn du Bock auf die hast, kick die raus. So. Aber in dem Fall sagst du halt, du hast eine Gruppe von Ländern, die sich zusammenschließen und das ein Land, was gewählten warum er Staatsobermann hat, der sagt, ich repräsentiere quasi meine, weiß ich, wie viele Millionen Ungarn es gibt. Und wir wollen das nicht. So. Und solange der sagt, wir wollen das nicht, kannst du nicht einfach sagen, ja, aber wir schon, finde ich, da bist du raus. Egal, wie lange das dauert. Weil, also, oder man hat sich fundamental bei der Architektur der EU quasi in der Hinsicht geirrt und gesagt, wir sollten doch sagen, Mehrheitsentscheid oder 75%. Aber da musst du das ändern und dann aber nicht sagen, wir kicken die jetzt raus oder und auch da würde ich die Frage stellen, so, okay, gibt es vielleicht Entscheidungen, wo du einfach sagst, es ist wichtig, einstimmig zu sein und vielleicht ist diese eine Stimme, also die Frage ist halt, warum blockiert er das und ist da vielleicht mehr dahinter oder nicht? Aber ich finde es halt, aus der Perspektive müsste man das bewerten und dann sagen, können wir aber uns einig sein, dass wir dieses Konstrukt ändern und nicht, okay, der hat uns 10 Jahre genervt, das reicht jetzt und ciao.
Also ja, okay. Aber das ist ja was ich so weit mittragen würde. Also es ist ja egal, ob jetzt die gekickt werden oder ob sie einfach quasi, ob diese Speerstimme quasi nicht mehr da ist sozusagen. Also klar, das wäre okay. Das Problem ist, faktisch würde es wahrscheinlich nicht passieren.
Aber müsste sich dazu einigen, alle, dass man diese Speerstimme
rausnimmt, das wird nicht passieren. Deswegen wird es nicht passieren. Deswegen ist halt die Frage, ob du dich dann trotzdem nicht irgendwann mal, also wenn du feststellst, ja, irgendwie hast du einen Fehler im System, wäre ich jetzt ein Fan zu sagen, naja, dann musst du das System im Zweifel trotzdem überdenken und du kannst dich im System immer weiterfahren, wenn du merkst, es funktioniert nicht und dann sagen, ja, aber uns sind jetzt die Hände gebunden, wir können nichts tun, es ist einfach unmöglich, jetzt dieses System zu ändern, dass es vielleicht auch irgendwann sinnvoll wäre, das System zu ändern. Weil wie du sagst, man weiß ja nie, warum jetzt Leute blockieren. Böse Stimmen würden sagen, naja, weil Person XY einfach gekauft ist und nicht gewählt ist, sondern dass eine Diktatur eigentlich geworden ist und whatever. Und dann sagt, naja, okay, ist der jetzt jemand, der wirklich die entscheidende Stimme sozusagen haben sollte. Andere sagen, ja, nee, der repräsentiert halt sein Land. Und nur weil du jetzt sagst, es ist irgendwie nicht nach deinen Werten, du hast dich mal entschlossen, den einzubeziehen, also bleib dabei. ich glaube, ich würde jetzt vermuten, ein System zu finden, wo 100% zustimmen müssen bei so komplexen Themen, würde ich jetzt sagen, ist vielleicht gar nicht so super sinnvoll. Aber verstehe natürlich, dass es gerade bei so Kriegsentscheidungen natürlich irgendwie schon wichtig ist. Weil du kannst nicht jemanden zwingen, mit in dir in den Krieg zu ziehen, der das nicht will. So,
ne? Das nicht. Ist und
komplex.
Und da finde ich halt auch, du hast halt mit bestimmt, also andere Länder sehen die Perspektive halt anders. Das merke ich zum Beispiel jetzt hautnah einfach an dem bunten Mix an Menschen, mit denen ich auf der Arbeit irgendwie zu tun habe, während die Esten quasi gerade sagen, oh shit, wir sind am Arsch, jederzeit kann es passieren, wir sind also quasi komplett angstgetrieben, hast du die Rumänen, die sagen, ey yo, was passiert hier gerade und die Meinung. Und ich glaube halt, dass einfach man nichts unterschätzen darf, wie unterschiedlich gerade die Länder, die halt an die Ukraine grenzen und dort eben halt auch sind, wie unterschiedlich die Situation bewerten im Vergleich zu jemandem wie ich in Frankreich oder in Großbritannien und so weiter. Und ich fände es irgendwie strange, wenn man sagt, aber wir haben für euch entschieden, dass wir das jetzt so durchziehen und ihr seid jetzt eben, ihr zieht jetzt einfach mit. Ich glaube, das ist genau das, was du gesagt hast, man kann hier einfach nicht dazu zwingen. Und ich finde, das ist vielleicht auch bei so Entscheidungen auch vielleicht das Richtige, sagt dann halt nicht.
Na, ich finde, du müsstest dann so Workarounds irgendwie treffen. Du müsstest dann irgendwie Leuten die Erlaubnis geben, sozusagen, wenn es um so eine wichtige Entscheidung geht, du kannst halt Nein stimmen, aber das blockiert sozusagen nicht das Vorgehen, aber du bist dann auch raus. Also du bist also nicht raus im Sinne von aus der NATO, sondern du bist bei dieser
das Entscheidung. Meine ich, das kannst du halt schlecht. Das kannst du schlecht sagen, okay, wenn wir dann Krieg anfangen und dann seid ihr quasi, also das ist die Front, aber ihr seid dann so nicht Teil der Front. Das sind so Sachen, wo du sagst, okay, das ist irgendwie.
Ja, aber siehst du nicht trotzdem auch das, also ja, ich verstehe total, jetzt haben wir wieder diese beiden Extremseiten sozusagen, die wir gerade beide einnehmen, aber verstehst du nicht den Punkt, zu sagen, es ist auch schwierig, wenn du ein Konstrukt hast, wo du das Gefühl hast, also jetzt angenommen,
ich verstehe den Punkt total, es ist nervig.
Aber wie machst du das als Wertegemeinschaft, wenn du sagst, wir sind jetzt gerade, also angenommen, wir gehen davon aus, wir sind sehr einig, wir müssen was tun, es ist gar nicht Krieg, ja, Krieg, nein, aber es geht auf jeden Fall um Verteidigungsfähigkeit, whatever. Ja, und einer sagt, ja, nö. Und du hast den Gedanken, das ist nicht irgendwie so eine ganz eigene Entscheidung, sondern das ist halt irgendwie super interessensgetrieben und im Zweifel von Russland interessensgetrieben. Sagst du dann einfach, ja gut, dann haben wir verloren, ist jetzt halt so. Oder sagst du dann, nee, wir müssen irgendwie ein System finden, wo wir trotzdem das, was wir jetzt gerade für richtig erachten, irgendwie erreichen können. Und da musst du ja irgendwelche Workarounds, irgendwelche Mittel und Wege finden, weil sonst sagst du ja einfach, ja gut, dann ist es wahrscheinlich die falsche Idee. Weil einer sagt von 20, das geht nicht. Und das haben wir ja geprüft. Also wenn ich jetzt sage, ne, wir sind die Wertegemeinschaft, dann treffen wir diese Entscheidung ja nicht einfach so, weil wir jetzt alle Bock haben, sondern weil wir denken, das ist die beste Entscheidung. Wie gehe ich dann um mit jemandem, wo ich das Gefühl habe, naja, der ist jetzt der nervige Blockator der Blockade wegen. Egal auf welches Thema bezogen. Weil ich kann die Vergangenheit nicht ändern. Ich kann nicht sagen, ich habe damals den Fehler gemacht, das überhaupt reinzuschreiben. Ich kann es jetzt gerade nicht ändern, weil ich dann wieder alle bräuchte dafür sozusagen. Und aufgeben ist ja irgendwie keine Chance. Also kannst du nicht einfach sagen, ja gut.
Ja, aber ich glaube, das kannst du nur im Einzelfall betrachten. Also jetzt in dem konkreten Fall würde ich sagen, leb damit, dann ist es so. Oder schaff ein neues System. Aber rauskicken, glaube ich, wäre das falsche Signal.
Ja, okay, aber neues System, dann wäre es zumindest nicht. Weil lebt damit, finde ich schwierig,
ja, aber
das auszuhalten, wenn ich jetzt die Entscheidung, wenn ich jetzt mir sicher wäre, das ist der einzige Weg.
So. Ja, aber wie lange bist du dir sicher? Das ist mein Punkt, ne? Bist du dir in einem halben Jahr immer noch sicher? Oder ändert sich die 19:1 Betrachtung komplett? Das ist halt sowas, wo ich sage, nur weil du jetzt in dem Moment, also Zeit ist nützlicher Gehilfe in dem Moment, wenn du eine Entscheidung hast, die jetzt sehr klar scheint, wo du aber sagst, wie mit der Zinssituation, aber du weißt nicht, was in den nächsten 2-3 Jahren passiert und das könnte sich komplett drehen, dann ist es vielleicht auch das Richtige, auch mal einfach gerade Füße stillzuhalten und sagen, dann ist es jetzt, können wir es gerade nicht ändern und vielleicht sind wir in einem halben Jahr froh drum, das nicht geändert haben zu können. Das wäre die, also wenn die Entscheidung quasi konstant auf ewig so wäre, weil du null Risiko hast, dass quasi, sobald irgendwie nächste Wahl ist, das komplett in die andere Richtung geht, du wirst sagen, okay, dann ist es echt nervig, weil diese Entscheidung ist so konstant, aber ich glaube, dass sie das nicht ist. Und deswegen würde ich sagen, wäre es jetzt quasi schwierig, zu sagen, wir ändern etwas massiv, um diese Entscheidung mal eben durchzudrücken, damit sie in einem halben Jahr nicht umgedreht wird, falls das Risiko ist, was man sieht. Und das, glaube ich, muss man aushalten als Demokratie.
Naja, aber wenn jetzt, angenommen, wir nehmen jetzt das Beispiel Krieg, das sind ja nun mal auch Dinge, da passieren, da sind jetzt ein halbes Jahr vielleicht auch nicht unwichtig in der Entscheidungsfindung sozusagen. Und willst du dir nachher den Vorwurf machen lassen, zu sagen, ja, ihr habt halt nicht reagiert, ihr Idioten, habt halt irgendwie die Füße gehalten, weil ihr gesagt habt, naja, kann ja sein, dass im halben Jahr hier eine andere Stimmung im Land herrscht, deswegen haben wir lieber nichts gemacht, anstatt uns zu entscheiden, irgendwie eine Entscheidung zu treffen. Also ich habe das Gefühl, mit der Argumentation kannst du Demokratie immer lähmen und kannst immer sagen, naja, du weißt ja nicht, ob das wirklich alle wollen, ob das nicht die nächste Regierung sofort wieder anders macht. Ja, das gilt aber ja
nicht. Aber jetzt hast du gerade die Situation, dass es halt nicht alle wollen. Du hast halt den einen, der es nicht will. Deswegen.
Ja, genau, aber den einen. Du hast halt den einen. So. Und stand jetzt wurden die quasi gewählt, die jetzt sozusagen da sind und die müssen eine Entscheidung treffen. Und wenn ich jetzt gewählt wäre, würde ich mir denken, ja, okay, ich repräsentiere die, die mich gewählt haben und die verlangen von mir bestimmte Dinge. Und ich denke ja nicht darüber nach, naja, was ist, wenn ich nächstes Jahr, wenn ich dieses Jahr abgewählt werde, dann mache ich jetzt lieber doch nichts.
Du musst jetzt was tun, ja. Genau. Aber du kannst auch sagen, ich kann aber nichts tun oder ich entscheide mich halt, das System zu verlassen oder anders zu machen. Ja. Genau, das sind die Möglichkeiten, die du hast.
Aber ich finde jetzt die Entscheidung, das nichts zu tun sozusagen, fände ich, glaube ich, für mich schwierig zu verargumentieren, wenn ich der Überzeugung bin, ich wurde sozusagen gewählt, komme im Rand mit meinen
Leuten. Die Frage ist halt, Leuten, also das ist, glaube ich, das, wenn wir jetzt da tiefer gehen würden, ich will das jetzt nicht sprengen, aber wenn wir jetzt die Frage stellen würden, was ist denn überhaupt was tun, was bedeutet das jetzt gerade? Also,
mehrere Entscheidungen, es sind ja verschiedenste
Abstimmungen. Und ich glaube, da könnte man gucken, okay, wo genau, was genau ist es jetzt, das, was jetzt dringend passieren muss, was auch nicht warten kann und was sind so Dinge, die,
auf jeden Fall. Deswegen, das ist jetzt gerade so eine Mischung aus konkret und dann trotzdem hypothetisch. Deswegen.
Ja, ich glaube, genau, weil der zweite Teil fehlt halt. Ne? So, also was sind denn die Dinge, die, wenn man sie jetzt nicht sofort unternimmt, was sind denn die Erwartungen an die Szenarien, die dann eintreten? Und ich glaube, das ist spannend, nochmal zu beleuchten. Aber meine Blase platzt, glaube ich, gleich und du verhungerst. Ich glaube, das ist
absolut. Ja. Alrighty. Dann packen wir's. Peace out.
Peace out, A-Town.